Headlock, der Pro-Wrestling-Podcast.
Ja, hallo und herzlich willkommen zu Headlock, dem Pro-Wrestling-Podcast, Ausgabe 149. Heute mit der Review zu NXT TakeOver Philadelphia. Ja, das große Rumble-Wochenende ist endlich da und traditionell werden ja die ganz, ganz großen Events von NXT TakeOver eingeleitet. Und ja, nicht ganz selten übertrumpft dann auch das NXT-Roster, das Main-Roster. Ich bin mal gespannt, ob das an diesem Wochenende auch so ist. Wir werden das sehen, wenn der Rumble über die Bühne gegangen ist. Mein Name ist auf jeden Fall Olaf Bleich. Ich bin, wie gehabt, euer Host. Und bei mir, da ist heute in guter alter NXT-Tradition der Ulrich Steppberger von der Endgames. Ulrich, schönen guten Abend.
Guten Abend.
Ja, so, NXT ist gelaufen und ich glaube, wir gehen beide mit einem positiven Gefühl hier aus der Show raus. Aber bevor wir mit der eigentlichen Berichterstattung hier loslegen, natürlich wie immer noch mal das Housekeeping. Ihr wisst, wenn ihr uns erreichen wollt, fragen@headlock.de ist die E-Mail-Adresse eurer, ja, eure favorisierte E-Mail-Adresse sozusagen. Da könnt ihr uns Fragen dran stellen, ihr könnt uns aber auch einfach Feedback schicken, Themenvorschläge, was auch immer. Wir lesen das und geben das natürlich dann, und bauen das hier in die Shows ein. Nicht zu vergessen, es gibt natürlich auch noch unsere Facebook-Seite, es gibt Twitter, es gibt Instagram und natürlich es gibt YouTube auch da. Wenn ihr Fragen, Kommentare, Wünsche, was auch immer habt, einfach unter dem Beitrag posten, unter das Video posten, unter das Foto posten. Wir lesen das und bauen das dann hier in die Shows ein. So, und damit würde ich sagen, starten wir mal mit NXT TakeOver Philadelphia. Wie gesagt, so vor dem Rumble, ich finde, das ist noch immer so die NXT TakeOver-Show, die es noch am schwersten hat, finde ich, weil der Rumble natürlich so enorm hyped irgendwie auf der Road to WrestleMania. Und wir starten mit der Kickoff-Show. Da wurden ja unter anderem die NXT Awards verliehen und es gab noch ein bisschen was drumherum. Ulrich, wie hat dir die Show gefallen?
Sie war okay. Also sie hatte gute Aspekte und ein paar seltsame. Zum einen, diese Pre-Show war das erste Mal, soweit ich mich erinnern kann, eine Stunde lang, was für ein 2,5 Stunden langen Event hinten nach ungewöhnlich wirkt, sage ich jetzt einfach mal. Wobei, wenn ich mir überlege, wenn man Rumble runterbricht, sind 2 Stunden für 4 Stunden, das ist eher noch länger. Aber das sind ja Matches drin. Also es ist eine einstündige Pre-Show ohne Matches gewesen. Sie war das erste Mal, habe ich gelesen, ich könnte jetzt beschwören, aber das erste Mal definitiv live. Sie war in der Arena, wie bei den großen Events, war auch am Anfang, war wirklich so gar nichts los. So halt wie bei WrestleMania am Anfang der 2 Stunden. Leere Kulisse quasi. Das Panel war leider Sam Roberts, das lässt sich ja wohl schwer vermeiden. Wobei ich jetzt inzwischen den Rosenberg auch nicht mehr ganz so sympathisch finde, weil wenn man keine Ahnung hat von Indie-Wrestling und dann die Leute beschimpft, dass er ein Leben hat, ist es ungeschickt, wenn man sich über neue NXT-Leute lustig macht. Egal. Also Sam Roberts, Charlie Caruso, die ich inzwischen sehr gut finde, die kann das auch gut. Und Samoa Joe.
Ja.
Samoa Joe war komplett. Dann wurde er gefragt, wie geht's ihm so? Und sagt, ja, wird schon. Aber die anderen können froh sein, dass ich nicht dabei bin. Morgen, also heute an diesem Sonntag. Samoa Joe hat das wirklich richtig gut gemacht. Der kann auch prima reden, weiß man ja. Der war recht zivilisiert, in Anführungszeichen. Also spielt keine Ich-bin-jetzt-der-Barbar-Rolle. Also es war ein richtig guter Panel-Teilnehmer und da könnte sich zum Beispiel ein Booker Team mal so unfassbar viel von abschneiden, wie man das vernünftig machen kann. Das war gut. Und also die haben halt Vorbesprechungen, da kam ein bisschen wie Video-Footage, das alles hinten nach nochmal kam, so wie auch bei den großen Pay-Per-Views. Das muss bei NXT nicht so ausarten, finde ich. Also die Video-Packages sind ja immer sehr gut, aber zweimal möchte ich es halt auch nicht sehen, unbedingt.
Bisschen viel, ja.
Ja, und sie haben die Awards verliehen, aber irgendwie nur, also Corey Grace und Renee Young waren dann zum Verleihen der Awards da. Und die waren ein bisschen merkwürdig, weil sie haben nicht alle Awards in der Sendung verliehen, die wurden auch nicht alle erwähnt, die gab es hinten nach dann auf der Webseite zu finden. Und zwar ausgerechnet Tag Team of the Year wurde nicht gezeigt, was ich nicht nachvollziehen kann. Wie man hier lesen kann, ist es Sanity. Future Star of NXT's Cesar Bononi, warum auch immer.
Meine Theorie ist übrigens vielleicht, die wurden ja abgestimmt, so wie ich das mitbekommen habe. Ja. Vielleicht haben die brasilianischen Fans besonders rege abgestimmt.
Das könnte natürlich sein. Und das Takeover des Jahres ist eigentlich, es ist eine Auszeichnung, die finde ich vielleicht langweilig bei Wargames. Kann man sagen, okay. Andere Sachen waren, gehen wir sie mal kurz durch. Die Rivalität des Jahres war Aleister Black gegen Velveteen Dream.
Ja, kann man so machen, finde ich. Also es war auf jeden Fall eine richtig schöne Fehde und die hat, glaube ich, uns allen Spaß gemacht. Und natürlich auch hat für den Riesen-Push von Velveteen Dream letztlich auch gesorgt.
Ja, sie hat Spaß gemacht, wobei ich mal gedacht hätte, weil zum Beispiel bei den Tag-Teams gab es auch Rivalitäten, die es auch verdient hätten. Aber da kann man nicht nörgeln. Da hat dann Velveteen Dream die Auszeichnung entgegengenommen und kurz gesagt, er wird Cassius Ohno in 30 Sekunden umschlagen. Mhm. Und alle so, aha, okay, dann Aleister Black wiederum hat dann nicht nur das gewonnen, sondern auch noch den männlichen Star des Jahres und den Durchbruch des Jahres. Also genau.
Breakout Star of the Year.
Ja, und hat dann auch gemeint, das ist schön. Also es waren sehr kurze Dankesreden, die eigentlich immer waren, ja, danke, freut mich, danke. Und Aleister Black in normalen Outfits zu sehen, ist halt auch immer ganz witzig, mit einem ganz normalen Standardhemd. Es wirkt so irgendwie ungewohnt. Ja,
ich habe die Fotos auch gesehen von ihm, wo er dann in so einem grünen, schwarzen Karohemd eigentlich da stand. Das ist auch nicht so die normale Kleidung, die er, glaube ich, normalerweise trägt. Ich glaube, der wird auch sonst was anderes anziehen, aber er sah auf jeden Fall sehr normal aus, ja.
Ja, dann Match des Jahres war Pete Dunne gegen Tyler Bate von TakeOver Chicago. Da muss man ja aufpassen, die hatten schließlich mehrere preiswürdige Matches. Tyler Bate hat es entgegengenommen und Pete Dunne war dann beim Panel und hat dann auch nochmal drüber geredet und kurz gesagt, er würde auch gegen Brock Lesnar antreten. Also ich würde mal fast sagen, wenn die jetzt von den UK-Jungs nicht ein oder zwei mindestens im Rumble aufschlägt, dann fände ich es ein bisschen kurios. Und gewonnen sonst noch weiblicher Star des Jahres Asuka und überhaupt Star des Jahres für NXT auch Asuka, die dann die Siegesrede war, Moment, Asuka, Royal Rumble, nobody's ready oder irgendwie so. Also war so ein bisschen dahingehudelt, so immer eingeschaltet, jetzt verleihen wir ein, zwei Preise und dann, aber gut. Also an sich, mein Highlight der Pre-Show war dann am Schluss noch, kurz vor Schluss kommt dann noch, kommt dann plötzlich von der Seite so, hey, was soll das, da fehlt jemand, dann kommt Selina Vega daher.
Ja.
Und beschimpft die alle, dass ihr Schützling nicht irgendwie auch einen Preis bekommen hat. Und dann haben die anderen gemeint, hey, das war Fanabstimmung. Und sie sagt, die Fans sind alles Loser. Die haben es einfach nicht kapiert so ungefähr. Und hat dann halt ein paar Minuten einen quasi Monolog gehalten, der wirklich gut war. Also die kann noch viel besser reden, wie das bisschen, was wir normalerweise reden lassen. Also die ist super. Ja. Das war eine nette Einstimmung. Und dann ging es halt rüber zum Takeover, das ja auch ganz interessant anfing.
Das ist richtig. Ja, ich war erstmal verwundert, weil das Eröffnungsvideo ja von einem gewissen Paul Heyman eingeleitet worden ist.
Genau.
Und ich muss ganz ehrlich sagen, am Anfang hat man ihn ja nicht gesehen. Und ja, dann dachte ich so, ist das Paul Heyman? Wie passt denn Paul Heyman jetzt da rein? Und dann taucht er auf einmal auf und hat natürlich dann die extreme Vergangenheit von Philadelphia natürlich durch die ECW da mit in den Fokus gerückt und so. Ich fand das ganz cool, ehrlich gesagt. Also das
war super. Das war echt cool. Ich fand es auch cool, dass er das macht, natürlich. Ich meine, gut, er ist natürlich angestellt und alles, aber das verleiht dem Ganzen halt noch mehr Bedeutung quasi, Tiefe, ja. Würdigkeit, wie auch immer man es nennen will. Ich fand es gut. Ich habe mal gedacht, hey man, spricht hier. Interessant. Weil es war auch einfach mal eine schöne Abwechslung zu My Client Brock Lesnar, bla bla bla. Was leider, so gut er es auch macht, immer das Gleiche ist, aber auch wirklich jedes Mal das Gleiche und mich einfach nur langweilt inzwischen. Und deswegen ist es schön, wenn man ihn anders auch mal hört.
Ja, eben. Und wie du schon gesagt hast, es gibt natürlich auch noch mal dem Event so ein bisschen zusätzliche Würze und genauso auch, wie du schon gesagt hast, es gibt ihm einfach noch mehr Bedeutung. Und das ist ja letztlich auch das Wichtige dann, dass man hier quasi NXT auch auf eine ähnliche Stufe stellt wie das Hauptroster. Was es, glaube ich, bei den Internetfans, glaube ich, natürlich schon ist, aber letztlich bei den Mainstream-Fans halt eben, glaube ich, noch nicht ganz so krass ist. Und deswegen war das für mich echt eine schöne Einstimmung und außerdem natürlich auch nochmal unterstreichend von dem Extreme Rules-Match zwischen Aleister Black und Adam Cole, was wir dann ja als Co-Main-Event am Abend gesehen haben. Der Kampfabend wurde aber eröffnet durch das NXT Tag Team Championship-Match zwischen The Undisputed Era, also Bobby Fish und Kyle O'Reilly, gegen die Authors of Pain, begleitet von Paul Ellering. Ja, ich hab's ja schon ein bisschen in der Preview gesagt. Also, ich bin nach wie vor nicht so 100% warm mit Bobby Fish und Kyle O'Reilly als Undisputed Era und erst recht nicht als Champions. Ich finde die beiden nach wie vor ein bisschen farblos, obwohl ich es hier wiederum, da ging es dann. Die Authors of Pain, da haben wir ja oft gesagt, so, ja, ob die sich so, ja, ob die nicht mal ein langweiliges Match abliefern und bis jetzt haben sie eigentlich immer gut gepunktet eigentlich in ihrem Match. Und bis jetzt war es immer unterhaltsamer, als wir es vielleicht gedacht hätten. Und ich fand, das war jetzt hier auch wieder ein gutes Match, wenn auch nicht das beste Match, was wir von diesem Tag-Team gesehen haben. Also so ganz global gefragt, Ulrich, wie fandst du hier den Opener?
Ich fand gut. Ich fand ihn sehr, sehr unterhaltsam, eben weil ich auch, da stimme ich zu, die Authors of Pain, wie man das erste Mal gesehen hat, zwei Fleischklöpse, die man schwer auseinanderhalten kann. Das geht mir leider immer noch so. Ich fände, es wäre doch geschickt, wenn man denen wie bei Fish und O'Reilly irgendwo auf ihre Kampfanzüge noch irgendwo entweder die großen Buchstaben draufpatscht oder zumindest so wie der halt irgendein Symbol oder Name, dass ich sie einfach auf einen Blick unterscheiden kann.
Aber ich habe mittlerweile, also ich habe beim Intro, habe ich drauf geachtet. Die haben sowas. Also zum einen ist es so, dass also auf deren Westen steht Akam und Rezar drauf, klein. Das ist schwierig zu erkennen, aber man kann es tatsächlich daran erkennen, dass Akam ist der mit dem groß tätowierten Arm.
Ja, also das, sie haben Unterschiede. Sie sind leichter zu unterscheiden wie die Usos, das ist schon mal klar. aber mir fällt, ich tue mir immer schwer, mir das zu merken, weil man sieht sie ja auch nicht so oft.
Das stimmt.
Ich meine, wie zwischen dem letzten Takeover und diesem haben sie wie viele Matches gehabt? Eins? Zwei?
Ja, ich glaube eins oder ein Eingriff oder so, ja.
Ja, also, und dann, also es wäre ein bisschen einfacher. Ich meine, natürlich kann man jetzt sagen, Fish und O'Reilly zu verwechseln ist peinlich, das stimmt schon, aber die sind eben so, aber zum einen, der eine hat einen Fisch auf der Hose, das ist wunderbar, dann erkennt man
auch. Der eine hat auch einen Schnurrbart, der andere nicht.
Ja, und vor allem die, aber die sind halt irgendwo, die sehe ich und hab sie eben, du hast ja gesagt, die sind ein bisschen farblos, charakterlos, die sind halt da und man, sie sind halt die Schergen von Adam Cole, doof gesagt,
ja.
Weil ich weiß ja, wie, dass das manche Leute ganz furchtbar stört, dass man die Liga, die WWE kurioserweise auch nicht nennt, nicht auswendig kennt, also fand schon interessant, dass sie dauernd darauf hinweisen, wie erfolgreich die außerhalb sind. Und dass auch Japan und sonst wo erwähnt wird, aber Ring of Honor haben sie namentlich, glaube ich, nicht einmal genannt diesmal.
Nee, das letzte Mal hat es wahrscheinlich CM Punk genannt oder so, wer weiß.
Ja, also es ist schon ein bisschen kurios. Ich könnte schwören, es war früher auch schon mal anders.
Ja, das stimmt.
Aber vielleicht gibt es da jetzt gerade wieder irgendeinen Zoff, von dem wir nichts wissen, wer weiß das schon. Vielleicht hat irgendjemand bei Ring of Honor gesagt, dass Football blöd ist. Und jetzt ist Vince beleidigt, wer weiß das schon. Egal, also jedenfalls, wo war ich? Fish und O'Reilly sind halt da. Sie haben ihre Rolle in diesem Match sehr gut gespielt, aber sie sind halt einfach vom Charisma, Ausstrahlung, wie auch immer man es nennen mag, einfach kein DIY oder Revival oder irgendwas. Also da fehlt einfach ein bisschen. Die ganze Undisputed Era ist ja auch so eine Geschichte. Das ist ja offensichtlich auch gewollt. Wir sind die größten, stärksten, tollsten, aber eigentlich sind sie ja mehr so die Feigenheels.
Ja, absolut. Was ich eigentlich lustig finde, du sagst immer, das sind die Schergen von Adam Cole, aber wenn man jetzt mal so die Win-Loss-Ratio betrachtet von diesen beiden Teilen der Gruppierung, dann hat, glaube ich, Adam Cole bis jetzt, ich glaube, einen Kampf gewonnen, wenn es hochkommt. Ich glaube, das war sein Debüt und ansonsten, glaube ich, alles verloren, während Bobby Fish und Kyle O'Reilly ja, Tag Team Champions sind, ich glaube, so ziemlich alles gewonnen haben bisher. Also, lange mich nicht auf den Ergebnissen fest, aber so fühlt sich's für mich an. Und es ist schon ein merkwürdiger Kontrast, dass man trotzdem Adam Cole halt eben so, auch von der Warnung her so als größeren Star darstellt, aber eben von den eigentlichen Matches und von Titeln her ist er halt eigentlich gar nicht so groß, ne? Also, das ist ja halt eben schon so ein bisschen merkwürdig, aber es ist nun mal so, ne? Also, Adam Cole ist halt der so den Charakter eben in diesen Stable reinbringt und der auch, ich finde, als einziger Charakter hat. Also, Fish und O'Reilly sind tolle Wrestler, zweifellos, aber da fehlt irgendwie was und da fehlt vielleicht auch einfach so die Möglichkeit, dass man die mal so ein bisschen vorstellt. Wir haben jetzt zuletzt gesehen bei TM61, ich fand diese Trailer, die gezeigt haben und diese Dokus quasi über die, fand ich total super. Warum gibt es sowas nicht über Fish und O'Reilly?
Ja, es ist die Roderick Strong Tour, die jetzt bei TM61
genau
zum Wiedereinführen vorgenommen wird, was wahrscheinlich womöglich genauso gut wirkt, aber die haben auch, die sind halt einfach, vielleicht gibt es das halt nicht für Heels.
Ja, vielleicht.
Es wäre ja auch irgendwie komisch, dass sich die Heels mit dem Sympathie haschen im Porträt, sage ich schon. Wie soll's denn, also,
stimmt.
Also so ein Porträt muss ja eigentlich gefühlt immer irgendwie einen positiven Kern haben, weil sollen die jetzt 5-Minuten-Video, das sind Arschlöcher, 5 Minuten lang quasi. Das wäre ein bisschen kurios. Also da sitzt mal, ich sag mal, da gibt's einfach Zwänge, die es wahrscheinlich nicht so leicht möglich machen. Aber naja, gut, also das Match an sich war echt gut.
Genau.
Also es war einfach, also ich finde, also die Authors of Pain, die überraschen mich immer wieder, wie gut sie eigentlich sind und nicht einfach bloß draufhau, sondern halt auch irgendwie sich bewegen können einigermaßen, auch die Stimmung und Emotionen rüberbringen, so, oh, ich bin auch, wobei, was mir das Einzige, was mir diesmal ein bisschen gestört hat, ist dieses, oh, ich habe mir mein Knie verdreht.
Ja, das
war, auf dem das ganze Match fußt. Okay, akzeptiere ich, ist gängige Story-Option beim Wrestling, aber es fühlte sich halt auch wieder so, das fühlte in dem Fall ein bisschen zu künstlich. Da hat er eigentlich nichts gemacht, wo man sich das Knie verdreht in dem Moment,
genau.
Dachte ich mir.
Das hat mich auch gestört. Ich habe es mich auch im ersten Moment nicht gesehen und dann fing er auf einmal an, so, das war ja auch Akam, der sich da verletzt hat und dann fing er auf einmal an, so, ah ja, vertreten. Und das eben als Aufhänger zu nehmen, das fand ich auch doof. Man hätte einfach man hätte es auch einfach weglassen können, sagen wir es mal so. Wenn einfach Undisputed Era die ganze Zeit das Knie bearbeitet hätten, hätte das an sich auch gereicht, finde ich. Es hat nicht diesen Unfallcharakter gebraucht dabei. Also das finde ich auch. Aber das hat natürlich, du hast es schon gesagt, die Geschichte geprägt eigentlich innerhalb dieses Matches. Weil am Anfang war ja, waren die Aussies natürlich drückend überlegen und haben ihre Kraft und Gewalt einfach durchgesetzt. Und dann eben mit dieser Verletzung hat man gemerkt, dass die anderen, also die Undisputed Era halt eben ja mehr nach oben gekommen sind, immer mehr Oberwasser bekommen haben und ja auch da wiederum ihre Stärken ausgespielt haben. Ich fand auch diese MMA-Elemente, die dann da wieder reingekommen sind, also wenn dann ein Kyle O'Reilly halt eben diesen Heel-Hook angesetzt hat und all sowas, das hat mir gut gefallen, weil das unterstreicht auch eben nochmal diese Charaktere, die Undisputed Era halt eben sind. Und das hat eben für mich funktioniert. Mir hat dann trotzdem noch dieser endgültige Breakout gefehlt. Also dieses im Sinne von, für mich hat es dieser Kampf nicht geschafft, auf diese Stufe zu kommen von gut quasi auf, boah, das war richtig geil. Das hat es bei mir nicht geschafft. Mich hat der Kampf nicht komplett mitgenommen. Und ich fand eben auch, dass das Finish ein bisschen merkwürdig ausgehen hat. Gerade in der Wiederholung, weil du da sehen konntest, es sollte ja diesen, wie hieß das Ding nochmal? Star Destroyer? Nein, wie heißt der? Diese doppelte Powerbomb aneinander geklatscht?
Der Super Collider.
Super Collider, nicht Star Destroyer. Genau, den soll es ja geben und dann hat ja Kyle O'Reilly quasi sein Gewicht verlagert und gekontert und hat dann ja quasi den Hurricanrana gezeigt, wodurch Akim in Rezar reingepurzelt ist. Das sah aber in der Wiederholung halt so aus, als wollte Akim wirklich unbedingt in seinen Partner reinrennen. So, das hat es halt für mich ein bisschen kaputt gemacht, weil das.
Ja, es hat ausgesehen, als ob er ein bisschen das Gleichgewicht einfach verloren hat. Und ich habe es halt für so interpretiert, dass das jetzt Zeichen sein soll, dass sein Knie halt eben das jetzt nicht hält und der deswegen nicht so die Power drin hatte, wie er sollte. Und es war ein bisschen klobig und vielleicht auch von der Positionierung im Ring halt nicht ideal, ja. Dass den Move richtig sauber. Das ist ja nicht das einzige Mal diesmal gewesen, dass es dieses Problem gab, nenne ich es jetzt mal. Aber es hat schon funktioniert, auch im Rahmen der Story hat man es schon akzeptieren können und deswegen fand ich es schon okay. Also es war sicher nicht das super tollste Tag-Match, das es schon gab, aber es war ein sehr guter Auftakt. Stimmt, ja. Und der hat schon funktioniert. Was ich im Anschluss dran ein bisschen, wie soll ich sagen, irritiert ist der falsche Ausdruck. War Machine habe ich auch, den Namen habe ich schon gehört, da bin ich besser als Peter Rosenberg. Yay, ich bin super, ich könnte eine Radioshow machen. Ich habe die jetzt da gesehen, ich habe mitbekommen, das sind ganz tolle Typen, wohl, aber das sind wieder zwei so Schränke,
ja.
Die ich jetzt ohne nicht weiß, sind die auch agil oder sind die vor allem Power? Wahrscheinlich sind sie vor allem Power. Und dann denke ich mir, haben sie davon jetzt nicht sogar relativ viele inzwischen schon? Also wenn die Authors nicht hoch befördert werden, was ich jetzt nicht glaube nach diesem Match, es fühlt sich nicht so an, als ob sie es jetzt verabschiedet haben, dass es so quasi rausschreibe. Das ist eine Geschichte, die noch nicht zu Ende ist.
Das stimmt,
fühlt sich für mich jetzt
das
an.
Stimmt.
Dann tun mir ein bisschen Heavy Machinery leid. Ich habe keine Ahnung, ob die was können, aber die fühlen sich so an, als ob sie jetzt die War Machine zweiter Klasse sind, obwohl sie gerade erst am Anfang was zu machen.
Das sind zwei vollkommen unterschiedliche Tag-Teams. Also, es ist halt,
ja, aber die schauen so auch so schrank und groß und.
Ja, nee, so schlimm ist es nicht. Also, die sehen zwar natürlich sehr beeindruckend aus, aber gerade Hansen ist jemand, der sehr, sehr agil auch ist. Also, einer von Hansens Trademark-Manövern ist zum Beispiel der schlägt Räder quasi im Ring und all solche Sachen. Also, die sind sehr, sehr schnell und für ihre Gewichtsklasse und sehr agil. Die sind auch weitaus bessere Wrestler. Als es Heavy Machinery sind, während Heavy Machinery ist ja für mich eher ein Gimmick-Tag-Team, finde ich. Ich habe das Gefühl gehabt, da hat man einfach die zwei größten Klöpse aus der aus NXT zusammengeschmissen und hat den lustigen Namen gegeben und zack, ab die Post. Also Hanson und Rowe sind da bessere Wrestler und auch deutlich agilere Leute, als das der Fall ist. Und ich gebe dir absolut recht, ich sehe es auch so, dass die Authors of Pain hier eben noch nicht aus NXT ausscheiden. Und ich glaube auch, dass das noch weitergeht. Ich glaube, man wird dann noch bis nach WrestleMania warten, ehe man die hochzieht. Ich habe ja vorab ein bisschen gesagt, vielleicht kriegen wir die schon ein bisschen früher, aber glaube ich nicht dran. Aber generell, War Machine, interessantes Take-Team. Und ja, Heavy Machinery, ich weiß nicht auch nicht, ob man die so auf Ewigkeiten da brauchen muss.
Der Punkt, ich finde, gefühlt hat NXT zu viele Tag-Teams schon wieder inzwischen.
Deswegen müssen ja Tag-Teams hoch. Ich habe ja gesagt, ich sehe das.
Ja, aber die haben ja auch so viele eigentlich. Also irgendwo frage ich mich, NXT, wenn man mal ganz kurz so durchgeht. Man hat jetzt Undisputed Era, man hat Sanity natürlich, die Authors of Pain, du hast War Machine, du hast Heavy Machinery, du hast TM61, du hast die Street Profits natürlich, ja, und du hast Sabatelli und Dings. Haben die eigentlich einen Namen oder heißen die bloß Sabatelli und Riddick?
Riddick Moss.
Die hast ja auch noch. Moss, ja. Also es sind jetzt 7 Stück, glaube ich. Und dafür, dass pro Takeover ein Tag-Match ist, ist es, und ein, alle 3 Monate ein Takeover, okay, alle 2,5, das ist schon verdammt viele Leute, die man kaum mal zu sehen kriegt dann. Das war ja eben, die Authors waren jetzt 3 Monate lang für Nicht-Live-Event-Zuschauer quasi weg,
ja,
fast. Und dann denkst du, dafür hast du die Street Profits und die anderen 2 permanent gesehen. Das fand ich auch ein bisschen kurios, aber okay.
Ja, ich glaube halt, das wird langfristig darauf hinauslaufen und mittelfristig, dass nach WrestleMania die Authors und Sanity hochrutschen. Dann über SmackDown und Raw verteilt. Und dann hast du auch einfach wieder Luft innerhalb der Tag Team Division. So sehe ich das zumindest. Und Undisputed Era können erstmal da bleiben. Und die werden dann als nächstes gegen TM61 fäden, vermute ich mal. Und so wird es dann halt eben weiterlaufen. Also, ich sehe auch nicht, dass. Also, es heißt ja auch nicht zwangsläufig, dass nur weil War Machine jetzt vorgestellt worden sind, dass die auch gleich beim nächsten Takeover antreten. Erinnere dich mal dran, wie lange das zum Beispiel bei einem Bobby Roode gedauert hat, bis der das erste Mal angetreten ist. Das haben sie ja auch hingezogen. Also, wir haben viele Neuankömmlinge gehabt, das erzählen wir ja gleich auch nochmal. Und ich glaube nicht, dass man die jetzt alle auf einmal debütieren lässt, weil wenn du jetzt quasi 3 oder 4 Leute auf einmal da in das Roster reinschmeißt, dann hast du genau das, was du gerade erwähnt hast, nämlich die Übersättigung des Rosters und es sind einfach zu viele. Ich glaube, man hat die Leute jetzt vorgestellt, aber jetzt werden die erstmal nochmal ihren Weg gehen quasi. Man wissen auch gar nicht genau, ob man War Machine zum Beispiel mit dem Namen behält, ob die vielleicht noch ein bisschen andere Charaktere kriegen oder ein anderes
Gimmick. Haben sie nicht sogar War Machine gesagt?
Das war sogar eingeblendet. Aber das heißt,
dann würde ich davon ausgehen, wenn man sie so einblendet, dann lässt man es auch, weil es alles andere bescheuert ist.
Warten wir mal
ab. Vor allem, wenn es Prominente sind. Ich meine, der Velveteen Dream hat auch mal ein paar Monate vor seinem Match ein Match als er selber gehabt, als Patrick Clark. Und das haben sie dann unter den Teppich gekehrt. Das ist nie wieder gesagt worden, aber das war ja kein Promi, in Anführungszeichen. Ja. Genau wie Ricochet oder Ricochet, wie auch immer.
Ricochet.
Der wird auch sicher nicht anders heißen. Das kann ich mir nicht vorstellen. Das macht keinen Sinn für mich. Außer er wählt selber so wie Hideo Tami damals, der jetzt aus irgendeinem Grund seinen Namen ändert, um irgendjemanden zu wertschätzen, Blasüls. Aber
ja, schauen wir mal. Also ich meine, Ricochet ist aber auch mit seinem bürgerlichen Namen genannt worden übrigens. Also,
ja, das stimmt, ja.
Das fände ich ja da schon ein bisschen auffälliger, weil zum Beispiel bei dem bin ich mir nicht so sicher, ob man da nicht den Namen noch irgendwie anpasst. Ne? Allein damit man die Marke quasi irgendwie hat. Weil das ist ja auch immer eine Frage, ne? Das ist ja letztlich immer einer der ausschlaggebenden Punkte, ne? Hat man diese Marke und kriegt man die oder eben halt nicht? Also da bin ich einfach mal gespannt drauf, wie sich das hinterher entwickelt. Und ja, du hast schon recht, also War Machine hat man genannt, man hat ja auch gesagt Hanson und Rowe und so, also von daher ist die Wahrscheinlichkeit höchstwahrscheinlich, das klingt jetzt doof, aber ist die groß, dass die beiden eben mit dem Namen auftreten. Nee, aber der Name passt ja auch zu den beiden, also sowohl von der Optik her als auch zu dem Gimmick. Also wer die mal gerade bei New Japan gesehen hat, wenn die da mit ihren Rüstungen und der ganzen Montur rauskommen, das ist schon beeindruckend.
Ich hab mal gerade gedacht, der arme Drew McIntyre hat halt die Arschkarte gezogen, weil er schon einen existenten Namen hatte. Aber hat den, ein EC3 war doch auch schon mal.
Ja, der hieß Derek Bateman. Jetzt haben wir auch alle durch. Der hieß Derek Bateman früher, aber an den möchte man sich nicht mehr zurückerinnern.
Ja, das ist, ja gut, Drew McIntyre war damals, hat ja auch schon eine Rolle gespielt, stimmt natürlich, ja. So wie ein Brian Kendrick auch, aber heißt der eigentlich in echt Brian Kendrick?
Ich glaube, da heißt auch in echt Brian Kendrick, aber ich bin mir da auch nicht ganz sicher.
Okay, das ist dann, naja gut, wie auch immer, das sind so Geschichten, ja, aber mal schauen.
Genau, und dann, ich lass mich überraschen. Nach der Vorstellung von War Machine gab es noch eine kleine Skit mit Almas und Selina Vega nochmal, ein bisschen Teambesprechung und dann ging es aber weiter mit dem zweiten Match des Abends und das, der Velveteen Dream, wir haben es ja gerade eben schon angesprochen, auch mit dem NXT Award ausgezeichnet, gegen Cassius Ohno, Chris Hero. Auch da, es gab auf YouTube ein schönes Video-Package, ich weiß nicht, ob du es gesehen hast, zu Cassius Ohno, das nochmal seine Vergangenheit beleuchtet hat. Das hat mir super gut gefallen. Also auch, weil
das muss ich mir echt noch anschauen, weil also habe ich nicht gesehen, das ist aber, mir ist seine Vergangenheit in Grundzügen bekannt, aber das muss ich mir tatsächlich nochmal anschauen, ja.
Das ist sehr schön, also es ist leider nur 10 Minuten lang, also ich hätte da noch mehr zuhören können, aber da wird halt eben erklärt, was Cassius Ohno halt eben auszeichnet, seine Vergangenheit, auch die Art und Weise. Da wird auch gezeigt, wie er halt eben im Performance Center arbeitet, wo halt eben auch erklärt wird, dass er jemand ist, der vielen Wrestlern, auch gerade den jungen Leuten, halt eben unter die Arme greift und die unterstützt. Und das ist auch genau das, was ja ihn auch immer hier gerade in Deutschland ausgezeichnet hat. Wir wissen um seine Arbeit bei Westside Extreme Wrestling, wo er halt auch viel Aufbauarbeit geleistet hat. Und das unterstreichen die eigentlich hier in dieser Promo nochmal sozusagen von ganz, ganz höchster Stelle. Und insofern, ja, auf jeden Fall ja Anschautipp. Also mir hat das echt gut gefallen. Und von meiner Seite aus hätte es auch gerne noch ein paar Minütchen länger gehen können, weil so eine Promo-Geschichte von WWE ist halt noch mal geiler produziert einfach als alles, was man so hier aus Europa kennt. Aber ja, Velveteen Dream gegen Cassius Ohno, das ist ja so relativ kurzfristig angesetzt worden irgendwie. Velveteen Dream aus der Fehde von, mit Aleister Black gestärkt. Cassius Ohno ist so ein bisschen, wie haben sie es formuliert, der Gatekeeper. Also wenn du eine große Nummer bei NXT werden willst, dann musst du an ihm vorbei. Und bis jetzt haben es irgendwie doch alle geschafft, ne? aber der Kampf an sich, was ich auf jeden Fall hoffe, dass das so bleibt, ist, dass Velveteen Dream immer zu den Takeovers seine Klamotur und seinen Auftritt passend zu seinem Gegner wählt und zu dem Setting wählt. Ich fand das total cool, dass er quasi sein Attire so ein bisschen an Rocky angepasst hat, mit der Boxerhose, wo dann drauf stand Dream Over, ne? Und dann eben auch seine Gespielen, so nenne ich es einfach mal, ne? Also da ein gut gebauter Herr und eine nicht minder attraktive Dame, die ihm dann den Mundschutz gereicht haben vor dem Kampf, ja. Was?
Ich habe gelesen, also der Typ ist jemand, das ist auch, das waren jetzt keine Darsteller, also zumindest der Mann, ich habe den Namen jetzt mal gelesen, schon wieder vergessen, das ist jemand, ein aktiver Wrestler offenbar.
Ja, bin ich spaffend ausgegangen.
Also es könnte auch, wer weiß, ob das ein One-Off ist oder ob es ein Stable draus bauen, denkbar. Aber wer sie ist, das war zum Zeitpunkt, bevor ich jetzt hier Skype angeworfen habe, habe ich es noch nirgends gelesen. Aber ich habe mal gedacht, ist das jetzt jemand, der dann, die sah jetzt auch nicht, die war eigentlich ganz, ja, also kein kleines, zartes Püppi, sondern schon eine, wo man sich denken kann, die könnte im Ring stehen und auch ein bisschen mehr Schmackes austeilen. Also fand ich, die wäre, halte ich für denkbar, dass die dann beide irgendwie halt seine Entourage werden und so wie bei, jetzt frage ich mal ganz, bei Dolph Ziggler war doch wo AJ Lee und Big E, oder?
Ja, genau, ja.
Ja, also so nach der Tour und dass die dann vielleicht später dann auch weitergeführt werden. Halbe nichts dagegen. War schon witzig, ja, mit seinem Mouthpiece da so auf dem großen Kissen, so sein Mundschutz, den er dann eingesetzt bekommt. Ja. War cool.
Es hat natürlich auch so ein bisschen was Laszives gehabt, ne? Da muss man es auch nichts vormachen. Es war natürlich auch so leicht sexuell konnotiert dabei, aber das passt ja auch.
Leicht. Der ganze Charakter ist doch ein einzelnes, wandelnde Sex-Symbol. Ich meine, auch sein Hüftschwung, den er aus. Viel unsubtiler geht's ja gar nicht mal. Also,
ich wollte es subtil ausdrücken.
Ich denke mal auch immer, der arme Mann ist ja der falsche Ausdruck. Das passt ja prima zur Rolle. Es ist halt so irgendwie ein Prinz, der halt zwei Köpfe größer ist und wrestlen kann, so ungefähr. Ja. Offensichtlich, ich meine Velveteen, klar, was auch sonst, Purple Rain und dieses und jenes. Funktioniert ja gut, aber ob das nicht eben irgendwann mal ein bisschen problematisch wird, um den Charakter weiterzubringen. Ich meine, momentan ist es perfekt.
Ja, wir haben schon gesagt, also im Main-Roster wird dieser Charakter schwer haben, glaube ich. Mal gucken. Ja. Also ich finde so als, er ist ja momentan eine Attraktion, das muss man ja einfach sehen. Auch wenn du den, die Reaktionen der Fans dir mal anhörst. Also er kriegt ja Babyface-Chance bis zum geht nicht mehr, ne? Obwohl er ja eigentlich, ich meine, er ist ja eigentlich nichts. Der ist ja weniger, der ist ja ein Tweener in klassischer Rolle eigentlich, aber er tritt ja trotzdem immer gegen die guten Jungs an, ne? Also, trotzdem glaube ich aber, dass er eben, wenn du den jetzt jede Woche sehen würdest, entzauberst du den halt ähnlich, wie es mit dem Shinsuke Nakamura passiert ist. Aber so bei NXT funktioniert er natürlich klasse. Und natürlich hier auch mit dem Cassius Ohno als Gegner, das hat halt für mich auch eigentlich ganz gut funktioniert, bis zum Ende. Also die Geschichte wurde gut erzählt, halt eben einen Velveteen Dream, der da doch immer noch so ein bisschen als der Upstarter irgendwie hochkommen wollte. Es gab auch diese Sache, die du halt eben aufgegriffen hast mit den 30 Sekunden, wo auch die Crowd ja super cool mitgespielt hat.
mitgezählt
genau.
Hat. Genau. Ja, er hätte auch fast geschafft.
Ja, eben, deswegen.
Er hat es ja auch fast geschafft. Aber ob das mit dem Mundschutz auch, ich nehme an, das war so gewollt, dass er den gleich verliert, weil sonst wäre es ein bisschen schlampig gewesen. Dass er gleich beim ersten Faustkontakt quasi seinen Mundschutz sich verabschiedet auf Dauer. Ja. Und dann er den nur so hochheben und dann kriegt er gleich nochmal eine drauf. Also ich fand da vieles sehr gut. Ich sage jetzt auch was ganz Kontroverses.
Oha.
Ich habe jetzt zwei große Matches von diesem Mann gesehen.
Ja.
Und beide haben mir besser gefallen als alles, was ich von Nakamura gesehen habe. Also Nakamura in WWE, NXT. Also man kann mir mit gutem Willen noch erzählen, dass das Debütmatch ganz super toll war, auch wenn ich damals auch schon mich erinnern kann, dass ich nicht begeistert war.
Das war
aber
fantastisch.
Im Main Roster war überhaupt nichts bisher, was fantastisch war. Und die NXT-Geschichten, die waren, ja. Aber also ich würde mir einen Velveteen Dream eher anschauen wollen, Stand jetzt, weil der einfach auch den Eindruck vermittelt, dass er motiviert ist. Das hilft natürlich auch noch, was der Herr Nakamura ja gerne und oft eher nicht tut.
Ja, kann ich bis zu einem gewissen Maße nachvollziehen. Aber auch da, ne? Also es ist halt ein Unterschied NXT und WWE Main Roster. Und ich weiß auch, dass wir alle nach NXT TakeOver damals nach WrestleMania 33 extrem angetan waren und total begeistert.
Fast alle.
Ich fand das super. Ich weiß noch, ich habe da in der Halle gesessen. Ich weiß noch, wie die Leute abgegangen sind und wie die das Theme mitgesungen haben. Und das
ja, das Sammy ist Zane. Ja auch super. Also das ist ja immer noch gut.
Ja, aber ich glaub halt, das sind halt so einzigartige Charaktere. Und da hat WWE es bis jetzt noch nicht geschafft, die längere Zeit interessant zu halten. Bei Nakamura hat man es komplett verpennt. Bei Velveteen Dream, da hat NXT natürlich die Freiheiten, um das zu machen, ne? Weil du nur eine Stunde füllen musst, nicht so oft Pay-Per-Views hast und so. Das kann man da machen. Ich kann diesen Vergleich verstehen, aber ich halte ihn auch für schwierig und problematisch, eben weil es schwierig zu vergleichen ist. Also, wir haben jetzt, wie du schon gesagt hast, mehr oder weniger eigentlich drei Matches ja von Velveteen Dream jetzt in den letzten paar Monaten gesehen.
Ach so, stimmt, das Gargano-Match habe ich vergessen, richtig.
Genau, aber auch da, das hat ja auch gut funktioniert. Also, und er hat auch bis jetzt nur Top-Gegner bekommen, das muss man auch mal dazu sagen. Ne? Also er hat wirklich nur Leute bekommen, die sehr viel Erfahrung haben und ja, mit denen der halt auch arbeiten kann. Ne? Also auch diese Fehde mit Aleister Black, also Tommy End ist ein Mann, der seit Ewigkeiten im Wrestling verhaftet ist und der da auch eben ja, diese Geschichte mitgetragen hat und diese Gegensätzlichkeit der Charaktere war ja absolut herausragend. Und jetzt noch Cassius Ohno, um wieder auf den Kampf zu sprechen zu kommen. Da ist ja auch jemand, ich habe es in der Preview gesagt, der könnte ja auch mit dem Besenstiel wresteln und da wird ein richtig guter Kampf dabei rauskommen. Obwohl, ich muss ja sagen, gegen Ende hat es auch ziemlich gerumpelt und da haben wir auch schon im Vorgespräch drüber geplaudert, Ulrich.
Ich finde nicht nur beim Ende, also da schon am meisten, aber grundsätzlich, zu Cassius Ohno fallen mir leider immer ein, wie ich woanders gelesen habe, es wäre gut, wenn er lange Hosen tragen täte.
Ja.
Weil er hat einfach keine sexy Oberschenkel, sagen wir es einfach mal so, schon wirklich gar nicht. Ein Oberteil hat er ja an, der wird schon wissen, warum, mutmaßlich einfach mal. Er war einfach zu schwergewichtig für die ganzen Stemmaktionen von Velveteen Dream. Ich habe bei jedes Mal Angst gehabt, der bricht gleich zusammen, weil er den nicht richtig hochlupfen kann. Da gab es eine Fehleinschätzung von irgendjemand, weil er hat es ja dann doch immer noch geschafft, aber man hat oft den Eindruck gehabt, der Move ging jetzt nicht so glatt, sauber, smooth wie er, oder dynamisch wie er hätte sein sollen, weil einfach Velveteen Dream Ohno nicht lang genug, stark genug, wuchtig genug stemmen kann.
Ja.
Ganz, dass der einfach ein paar Kilo zu viel für diesen aufstrebenden jungen Mann war. Und das ist natürlich bitter, aber ich meine, das hat dem Match nur begrenzt geschadet, zum Glück, aber für mein Empfinden war der so, der bricht hoffentlich jetzt nicht zusammen.
Ja, nee, also das hat man auf jeden Fall gemerkt. Da waren einige Stellen, da gab es ja diesen Moment, wo Cassius Ohno quasi, glaube ich, mit dem Leapfrog auf die Schultern von Velveteen Dream in den Death Valley Driver hätte springen sollen. Das hat ja nicht funktioniert. Am Ende gab es ja dann doch noch mal diesen Death Valley Driver, diesen eingedrehten von Velveteen Dream. Aber auch da hat er zwei Versuche gebraucht. Wir kennen die Geschichte von Cassius Ohno, was sein Gewicht angeht. Da gibt es ja auch so Krankheitsgeschichten von ihm. Ich glaube, Schilddrüse, glaube ich, ist da irgendwas gewesen. Ich bin mir da nicht 100% sicher, ob der körperlichen Schäden, die er da hat. Aber es ist nicht alles angefressen, sagen wir es mal so. Da ist auch Krankheit mit dabei gewesen. Und,
ja, das wirft ihm ja auch keiner vor. Also es ist nur einfach.
Es ist eine Fehleinschätzung von beiden. Also das muss man ja auch vorher ganz klar so sagen. Also da haben sie sich offensichtlich ein bisschen was zu Kreatives überlegt. Und da vielleicht klappt das? Hat das vielleicht bei den Proben funktioniert, wie auch immer? Und ja, dann vielleicht noch mit Adrenalin und ein bisschen Nerven dabei. Wir dürfen auch nicht unterschätzen, der Velveteen Dream ist erst gerade 21 oder 22. Ich glaube, bei dem spielen halt auch die Nerven gern nochmal mit. Und das habe ich auch gerade schon im Vorgespräch gesagt. Wir haben auch den ja, den Rain, nee, Purple Rainmaker Elbow, also den Top Rope Elbow eigentlich von Velveteen Dream, den haben wir diesmal hinten vom Ringpfosten gesehen. Und das hat dann dafür gesorgt, dass er halt eben zu kurz gesprungen ist, beziehungsweise Ono zu weit weggelegen hat. Auch das schreibe ich der Unerfahrenheit von Velveteen Dream zu, muss ich ganz ehrlich sagen. Also Ulrich, wie hast du das Ende da gesehen?
Ja, es war, ich hatte auch den Eindruck, dass die Ringsprecher ein Problem damit hatten und sich gewundert haben, was macht er da jetzt eigentlich? Warum geht er vom Ringseil runter, stellt sich noch auf den Ringpfosten und springt von da? Und die Kamera hat es dann ja einigermaßen gut kaschieren können, dass er einfach zu kurz runtergekommen ist. Ich meine, er war ja weit genug, aber er ist mit den Füßen zuerst gelandet, sah halt ein bisschen holprig aus. Ja, es war ein bisschen unrund, aber es hat dem Ganzen, also es hat zum Glück nicht wirklich geschadet, aber es war unnötig,
ja.
Einfach.
Ja, ich glaube halt, dass er da was gut machen wollte, muss man so sagen. Ich glaube, er hat gedacht, so komm, jetzt setze ich nochmal den entscheidenden Punkt, und dann hat er es eben so ein bisschen unterschätzt, und wie gesagt, dann hat ihm dann doch das Federn aus den Seilen gefehlt, weil ansonsten, der springt ja einen super geilen Elbow, das muss man ja mal ganz klar sagen. Ansonsten ist es mit einer seiner schönsten Aktionen, die er da im Repertoire hat. Und ich fand den Kampf insgesamt, fand ich den in Ordnung. Längst nicht so stark natürlich wie Black gegen Dream damals, aber trotzdem war das ein solides Match mit einer schönen Story und ja, hier und da ein bisschen Gerumpel, aber trotzdem nichts, wo man jetzt sagt, oh mein Gott, das kann ich mir überhaupt nicht anschauen.
Nee, sie haben es auch, die Stimmung war gut, sie haben es auch immer alles gut eingefangen und die Fehler gut eben kaschiert oder halt, man konnte sie gut sich wegdenken und sich gut unterhalten. Weil ich gerade die Kommentatoren angesprochen habe, da möchte ich kurz reingrätschen, weil das haben sie am Anfang erwähnt, es war auch in der Pre-Show, Nigel McGuinness ist diesmal ausgefallen wegen ungenannter Kränklichkeit. Das heißt, wir hatten Mauro Ranallo und Percy Watson. Dann denkt man sich, das haben sie in der Pre-Show angekündigt. Der erste Gang ist, oh Gott, scheiße. Und dann stellt sich aber raus, wenn man Percy Watson mehr wie drei Worte am Stück reden lässt und der wirklich kommentieren muss, er kann es überraschend gut.
Ja.
Also es hat nicht dem Produkt wenig, man hat ab und zu gemerkt, dass er nervös war, für mein Empfinden, dass er sich auch mal ein bisschen verhaspelt hat, aber wirklich nicht viel, und er hat seine Rolle wirklich gut gemacht und er war nicht nervig. Also das hilft natürlich, dass er neben einem Mauro Ranallo sitzt, der mit seinen Worthülsen ganz schön gerne ein bisschen blumig wird. Das, ich bin positiv überrascht von Percy Watson. Ich hätte es ihm niemals zugetraut und habe mir gedacht, also Nigel McGuinness ist natürlich schon, wäre schöner gewesen, hätte er den gehabt. Aber jetzt ist die Frage, sind Drei-Mann-Teams grundsätzlich problematisch, dass immer, wenn drei sind, dass immer irgendwelche Leute drunter leiden, oder liegt es doch an den Beteiligten? Weil ich habe mir gedacht, was wäre jetzt diese Situation zum Beispiel bei SmackDown, wenn Byron Saxton mehr reden müsste? Ich glaube, wir würden alle blöd werden.
Ja, aber ich glaube, das liegt
und
einfach
an Booker T natürlich sowieso, aber das ist natürlich ein anderer Fall.
Ja, aber. Booker T, wenn du mit zwei Mann, es wäre, glaube ich, anstrengend. Ich meine, der Albtraum für alle wäre, glaube ich, Byron Saxton und Booker T nebeneinander.
Ja, dann würde ich, glaube ich, Byron aber lieber nehmen, weil den kann man wenigstens einigermaßen ordentlich wegignorieren in seiner,
das stimmt,
seiner Banalität.
Oder wir machen einfach Jerry Lawler und Booker T als Worthülsenklauber zusammen. Nein, das wäre ganz furchtbar. Ich glaube, es liegt einfach an den Qualitäten der Kommentatoren. Ich glaube einfach, dass auch ein Percy Watson, hat es jetzt ja gezeigt, der kann gut reden. Das hat gut funktioniert. Mir ist es ehrlich gesagt im ersten Kampf gar nicht aufgefallen, dass Nigel McGuinness nicht da ist. Erst als sie es dann irgendwann erwähnt haben, so, ach ja, stimmt, da fehlt doch einer. Also, ich habe nichts vermisst und es hat dem Produkt in keinster Weise irgendwie geschadet. Also, ich würde mich wahrscheinlich wieder darüber freuen, wenn ein Nigel McGuinness dabei ist. Aber ich habe ihn jetzt nicht schmerzlich vermisst. Also es war jetzt nicht so, dass ich das Ding nicht mal anschauen könnte, weil Nigel nicht dabei wäre. Aber ich glaube, ich bin eh kein Freund von diesen Dreiergespann, weil wie du schon gesagt hast, weil es automatisch kommt da irgendjemand zu kurz und ist nur noch ein Stichpunkt oder so ein Phrasenschweinchen am Mikrofon. Und das ist einfach doof. Ich glaube, dass zwei Kommentatoren einfach ideal für so eine Sportart oder für so eine Entertainment-Form wie Wrestling sind. Und in anderen Sportarten und Sportübertragungen sind es ja auch meistens zwei. Also, außer beim Fußball in Deutschland, da ist es immer einer, was einen auch immer aufregt.
Ja, außer man spielt FIFA, dann weiß man, wieso es gut ist, dass bloß einer ist. Wobei, das sind ja keine zwei Experten, da werden einfach zwei Fußballbrabbler zusammengeschnallt. Das ist natürlich, das ist die prototypische Höchststrafe, wenn man zwei Kommentatoren gleichzeitig hinhockt.
Ja,
das macht man beim, das muss ein
Ein Caller und ein Play-by-Play-Kommentator.
Genau, eben. Ein Experte nennen wir es jetzt einfach mal und ein Kommentator. Gab es ja auch alles. Sky hat es ja mal Jahre immer beim Abendspiel. Da war dann der Lehmann von mir aus. Man kann jetzt streiten, ob jetzt Lehmann gut ist. Aber zumindest die Rolle war mehr der konventionelle Experte, der halt ein bisschen Beigabe. Beim Wintersport gibt es das noch.
Ja.
Eurosport zum Beispiel.
Das stimmt.
Interessanterweise. Ein Frank Wörndl weiß halt, was er sagt, so ungefähr. Egal. Gut,
ja. Vom Wrestling also, zum Wintersport.
Gut, genau, also es war, ja mei, Süddeutschland, Wintersport, man freut sich. ja, also das Match war gut, die Kommentatoren waren auch gut, bisher also zwei gute Sachen am Stück. Und,
genau,
ja.
Und dann ging es weiter mit dem NXT Women's Championship Match. Dazwischen gab es noch mal kleine Einblendung von Maria Menounos im Rumble. Die wird als Ring-Announcer beim Rumble tätig sein. Und ja.
Oh, der Frauen-Rumble, da muss ich kurz auch, weil wir Kommentatoren. Das Böseste wird wahrscheinlich das Kommentieren während dem Frauenrammel werden. Das könnte
ja,
schon anstrengend
Stephanie,
werden.
Stephanie, ja, ich bin auch mal.
Oh mein Gott. Aber gut, ja, also sie und dann auch noch, war das auch in dieser Pause? Ja, Johnny Gargano plus Family.
Genau, das fand ich auch ein bisschen lustig und ein bisschen niedlich. Und ja, dann ging es weiter mit dem Women's Championship Match zwischen Championess Ember Moon und Shayna Baszler. Wir waren im Vorfeld sehr skeptisch darüber, was hier die Qualität in diesem Match angeht. Ja, ich sag mal, dieser Kampf war geprägt durch diese Verletzungsgeschichte von Ember Moon natürlich. Shayna Baszler weiter als knochenbrechendes Biest präsentiert, die willentlich Verletzungen ihrer Kontrahentin in Kauf nimmt. Und dieser Tritt auf den angewickelten Arm sieht auch einfach eklig aus, oder?
Ja, da habe ich mal, also schon bei den Einspielen mit Dakota Kai, wo ich mal gedacht habe, und dann auch eben in diesem Match, wenn da mal ein bisschen was schief läuft, dann ist der Arm aber wirklich kaputt, weil es sieht schon sehr, sehr übel aus, wenn dass man da ganz schnell was falsch machen könnte. Also ich halte es für riskant, so wie es sieht für mich riskant aus, wer weiß, ob es riskant ist. Ich meine, so gut kenne ich mich auch nicht aus. Für mich war das der Schlüsselpunkt von dem Match, wieso ich das Match, also grundsätzlich diese Gewalttäter-Aufgabegriffe quälen, stundenlang am Boden liegen und sonst nichts machen. Matches sind eh nicht mein Ding. aber in dem Fall, ich habe ja verschiedentlich immer wieder gesagt, man muss beim Wrestling natürlich gewillt sein, irgendwelche unplausiblen Sachen zu akzeptieren, als sie sind einfach so. Aber ich lege schon den Wert drauf, dass es nicht zu also zum Beispiel die Ablenkungen beim Finisher, wo ich ja immer schimpfe, so dumm, die Leute sind plötzlich so blöd, dass sie stundenlang wegschauen, weil da eine Musik irgendwo spielt.
Ja.
Oder halt, deswegen habe ich auch gelobt beim ersten Gargano-Almes-Match das mit dem T-Shirt. Das fand ich so die perfekte Ablenkung, die funktioniert hat, weil er nicht eine halbe Minute auf das T-Shirt gestartet hat, bis er endlich einen in die Fresse kriegt, sondern es ging schnell. Aber also, wieso ich hier das mich beschwere, weil nämlich, gut, die kriegt den Arm kaputt getreten, ist also, oh Gott, tut alles furchtbar weh, tut aber erst so richtig weh nach der Eclipse.
Ja.
Und dann kommen die Ringärzte. Und tun so, als ob sie abbrechen müssen, weil es wirklich so, erstens mal bei Ember Moon könnte man sich's ja vorstellen, weil sie hat ja bei dem einen Match mit Asuka damals, wo sie dann wirklich ausgenockt war für ein paar Wochen oder Monate, egal.
Schulterverletzung war das ja damals.
Ja, mit der Schulter. Genau. Also das spielt ja offensichtlich mit dieser Auffassung, dass, vielleicht ist doch, dass vielleicht doch was ist, wenn Leute rauskommen und dann so schauen, dann denkt man doch, und dann, ich finde, wenn man das so drastisch inszeniert, der Arm ist kaputt und dann liegt die minutenlang in einem Aufgabegriff, wo ihr Arm umgedrückt wird und sie gibt nicht auf.
Mhm.
Das ist mir zu, da geht es mir ein bisschen zu, ja, unrealistisch. Klingt blöd, aber das ist mir zu übertrieben und das nimmt mich raus.
Yeah.
Das nimmt mich einfach raus. Plus, dass ich Shayna Baszler natürlich, ja, ich weiß, sie ist eine Freundin von der Ronda Rousey und auch ein Badass und MMA-Star und suchst dir aus, aber ich bin kein ausgeprägter MMA-Fan und die gibt mir halt sonst auch nicht viel. Was soll ich sagen? Also, das Match, es war jetzt nicht schlecht. Ich fand's aber irgendwo hat's, also es war kein schlechtes Frauenmatch, aber es war einfach ein Match, wo mich nicht mitgenommen hat.
Ja, es war halt ein sehr storybetontes Match, um es mal so zu sagen. Diese Verletzung stand im Mittelpunkt und auf der wurde eben der gesamte Kampf aufgebaut. Und klar, wenn man das nicht akzeptiert und die Art und Weise, wie es da eben präsentiert worden ist. Ich hatte auch Probleme damit, muss ich ganz ehrlich sagen, dass gerade bei der Eclipse dann eben diese Verletzung quasi nochmal verschlimmert worden ist, dass dann die Ärzte kamen. Danach natürlich, das hat mich so ein bisschen latent an, wer jetzt dieses Wochenende noch anderes Wrestling aus der WWE verfolgt hat, nämlich New Japan, der hat den Kampf Tanahashi gegen Suzuki gesehen. Und da gab es halt auch eben genau das, was du gerade eben erwähnt hast. Also da wurde das Knie gefühlt über 10 Minuten lang bearbeitet und gedreht. Also auch da hättest du wahrscheinlich dann geschimpft und hättest gesagt, mein Gott, ist das unrealistisch. Und hier war es ja auch so ähnlich, weil normalerweise, wer mal MMA gesehen hat, der weiß, ja, wenn man einmal so einen Aufgabegriff angesetzt hat, dann klopfen die meistens ziemlich schnell ab, weil dann ist es halt vorbei. So. Und hier ist es dann eben, ja, als Aufbau zur Dramatik natürlich nicht passiert. Es hat auch für mich ganz gut funktioniert, aber trotzdem, ja, ich bin noch nicht 100% warm mit der Wrestlerin Shayna Baszler, muss ich dazu sagen. Ich finde, dass sie, da gehen die Meinungen auch hier bei Headlock sehr auseinander. Also Shaggy ist zum Beispiel jemand, mit dem habe ich heute noch geschrieben, er sagte halt, er findet sie richtig gut, gerade was die Ausstrahlung angeht. Und ich finde sie halt eben, für mich hat sie halt so die Ausstrahlung eines Schulhofschlägers auf irgendwie so eine.
Ja, das soll sie ja sein. Also das finde ich, also die ja, Rolle, aber es, die das, mir das, zugedacht das, ist, erfüllt sie auch alleine von der Optik her. Ich meine, dass die niemals mit über einen Beauty-Contest gewinnt, das weiß ich selber. Das, wobei ich übrigens auch interessant war, wieso hat sie denn die Haare aufgemacht?
Ja, das habe ich auch nicht, vor allem auch so lange und ist dann irgendwie hängen geblieben. Das habe ich auch nicht verstanden.
Ja, warum macht sie ihre Haare auf mitten im Match? Weil das kann doch keinen praktischen Nutzen haben, dass sie da. Sie sieht ja eher schlechter statt besser.
Ich vermute, weißt du, was meine Vermutung ist? Dass sie das Haarband gezupft hat und dass sie das abgelenkt hat.
Also ja gut, das kann gut sein, aber da musste da, also da muss ich ja auch sagen, wenn sie das Haarband schon stört, dann frage ich mich, wie sie einen MMA-Kampf jemals gewinnen konnte. da gibt es, glaube ich, größere Zipperlein wie jetzt so ein Gummi, der vielleicht ein bisschen zu eng gezogen ist. Aber also dass sie halt inszeniert ist als die ultimative Rüpelfrau, Schulhofschlägerin, das die Rolle erfüllt sie, aber das ist halt einfach keine spannende, interessante Rolle für mich.
Ja, mal sehen, ne? Also das wird ja, wurde ja sowohl jetzt hier im Kampf als auch dann nach dem Kampf und dann ja auch noch bei Social Media und ich weiß nicht, was alles aufgebaut. Ich bin da auch noch nicht 100% drin und darunter hat auch der Kampf so ein bisschen für mich gelitten, dass dann Amber im Endeffekt dann doch noch durch den Einroller und quasi als erfahrene Wrestlerin dann hier eben den Sieg einfährt und Shayna dann quasi eine Sekunde nicht aufgepasst hat, das akzeptiere ich, aber trotzdem in der Ausführung war das jetzt eine Geschichte, die mich nicht 100% abgeholt hat, obwohl ich generell nichts dagegen habe, wenn, habe ich ja schon ein paar Mal erzählt, dieser klassische Aufbau mit den vergletzten Beinen, Armen, was auch immer, das mag ich eigentlich. Hier hat das für mich nur begrenzt funktioniert und das liegt großteils auch daran, dass ich finde, dass man hier Shayna Baszler zu früh in den Kampf reingeworfen hat. Das hätte man ein bisschen konsequenter machen können, aber naja. Nichtsdestotrotz,
ich finde halt auch, ja, ein bisschen mein Problem ist, dass das ja quasi schon das zweite Match war, wo Zentralschlüsselelement eine Verletzung hat.
Ja.
Das war das Tag-Match, da kam es nicht so aufgesetzt, nicht ganz, bis auf die, also wie wir ja vorhin hatten, bis auf den Beginn der Verletzung, der ganze Rest dann, der war wieder weniger aufdringlich, aber hier war es halt das ganz, und das zum zweiten Mal und dann schlechter quasi.
Genau, ja.
Ja. Und also Ember Moon ist natürlich, ich meine, die hat für mein Problem auch ein bisschen darstellerische Probleme nach wie vor.
Ja.
Die ist keine Stärke, keine Promostärke. Und irgendwo, also ein bisschen schwierig für mich. Danach dem Match dann quasi Shayna Baszler ist jetzt nochmal ganz besonders schlimm und quält sie weiter.
Ja.
Und dann stehen da 5 Ringrichter drumherum und sagen, du, mach das nicht. Das finde ich immer so nervig. Ich meine, dann holt doch eine Nikki Cross daher und lass die kurz eingreifen, wie sie es ja früher auch schon öfters gemacht hat. So als dann holt halt eine andere Wrestlerin rein, die jetzt, da kann man ja ein bisschen Story gleich machen, aber so, da schauen 5 Männer hilflos zu, wie sich eine Frau eine andere in den Aufgabegriff nimmt, ja, und können das nicht trennen. Und wieso lässt sie dann doch los? Also es ist.
Das ist Wrestling. Alles, tut mir leid, das ist Wrestling-Logik für mich.
Ich weiß, aber es stört mich halt einfach ein bisschen. Und auch, ich tue mir auch schwer, eine Shayna Baszler mit ein paar anderen Leuten, also der Gedanke, eine Shayna Baszler mit dem Iconic Duo in den Ring zu stellen, das ist ein Clash an Charakteren, das kann für meine Empfinden gar nicht funktionieren, aber naja, wird wahrscheinlich eh nicht passieren, aber schauen wir halt mal.
Ja, aber jetzt werden wir mal sehen, wie das dann weitergeht, ob die Ember Moon Verletzungsgeschichte noch weiter erzählt wird. Also ich gehe mal davon aus, dass es hier irgendwie in naher Zukunft ein Rematch geben wird. Auch da, ne, wie wird man.
Ich glaube, die nehmen es jetzt wieder so wie in Patrick Clark, also in Velveteen Dream nach dem letzten Takeover. Ich denke, die wird jetzt als verletzt inszeniert. Sie ist jetzt so fertig, dass sie wieder 2 Monate lang nicht mehr auf dem Bildschirm auftaucht. Und dann können halt ein paar andere Frauen derweil sich kloppen.
Ja.
Also, wer mir, ich meine, noch dazu haben sie ja jetzt potenziell ein paar neue, in Anführungszeichen. Kommen wir ja nachher noch kurz drauf, denke ich.
Genau.
Also, ich gehe davon aus, dass eine Ember Moon jetzt erstmal quasi verletzt ist. Eine Weile lang.
Ja, ich gehe mal von aus bis WrestleMania. Das ist ja eigentlich so das, was ich mir jetzt überlege. Also, weil WrestleMania ist das nächste Takeover, wenn ich mich jetzt nicht komplett täusche.
Ich fände es halt natürlich auch wieder doof, wenn jetzt bis Anfang April der Titel nicht einmal verteidigt wird, aber gut, wäre jetzt auch nicht das erste Mal.
Eben. Ja, schauen wir mal, wie das sich da entwickelt. Auf jeden Fall hier, da ist noch Luft nach oben, auch in dieser Auseinandersetzung, mal so ganz ja, neutral ausgedrückt. Ne? Und dann, wir haben es schon gesagt, im Anschluss wurde dann eben noch gezeigt, wie dann eben ja, die Auseinandersetzung zwischen Baszler und Ember ging dann eben noch weiter. Dann wurde Ricochet im Publikum gezeigt, auch mit großen Reaktionen. Und dann ja, kam es dann wirklich zum ersten großen. Ja, zum Co-Main-Event. Extreme Rules Match zwischen Aleister Black und Adam Cole. Und ich glaube, das ist ja auch so ein Match, was gerade Indie-Fans sehr herbeigesehnt haben. Und dann eben noch mit dieser Stipulation. Und ja, der Kampf hat alles gehalten, was er versprochen hatte. Also ich finde ja, Aleister Black, ich meine, der ist ja wirklich auch der feuchte Traum jedes Indie-Fans. Ne? Auch die Art und Weise, wie er sich präsentiert und wie er die Aktionen zeigt und ne, diese stoische Ruhe, die er dann eben an den Tag legt. Ne? Auch gerade als dann Adam Cole anfängt, die Waffen rauszuholen, wo er einfach gerade am Anfang gesagt hat, so, hey, komm, bring's einfach. Wenn er dann so im MMA-Style auch den Kendo-Stick-Schlägen ausweicht und sowas, das fand ich halt total cool. Also der ist aktuell mit der interessanteste Charakter im NXT-Universum und NXT-Kosmos. Und Adam Cole, ja, er konnte hier zum ersten Mal, finde ich, richtig zeigen, was er kann und hat mir da auch ganz gut gefallen, obwohl ich nach wie vor finde, dass es andere Charaktere bei NXT gibt, die ich wesentlich interessanter finde als ihn. Also, wie hast du diesen Kampf gesehen, Ulrich?
Hat mir sehr gut gefallen. Ich fand, am Anfang war da ein hat ein bisschen gebraucht, bis er richtig losging, gefühlt. Ich bin auch von den Extreme Rules, fällt mir auf, ist jetzt auch nicht so ganz mein Ding, weil einfach auch immer diese, oh, wir werfen 15 Sachen in den Ring und die Kendo-Sticks sind eigentlich an sich schon dämlich. Und warum liegen überhaupt welche unterm Ring? Und natürlich,
Weil es Extreme
Mülleimer
Rules
und
ist, Mann.
ja, also ja, natürlich, aber also die Stipulation an sich ist jetzt nicht meine Lieblingsstipulation, aber es hat alles gut funktioniert. Es war ein cooles Match insgesamt. Ich finde, die hintere Hälfte war besser, wo es dann in Fahrt ging. Wobei am Anfang, wie das erste Mal mit dem duellierenden Kendo-Sticks, er wirft ihn weg und kriegt den Treffer bei dem Moonsault, der war natürlich schon, der sah fies aus.
Ja, auch super getimed übrigens von Adam Cole.
Ja.
Also in der Bewegung deinen Partner quasi da so zu treffen, dass du ihn nicht irgendwie auf die Arme schlägst oder in Schritt schlägst oder sonst irgendwo hin, das ist schon gutes Timing. Also das war top
Das war
gemacht.
richtig gut, ja. Auch die Eingriffe von außen haben gut gepasst, fand
Ja.
ich gut. Es war, wo ich mal auch gedacht habe, wer wird jetzt eigentlich denn bitteschön für Aleister Black wohl? Aber es macht ja Sinn, dass es Sanity dann war, weil die ja schließlich noch genug mit den anderen am Beef haben. Ich fand ein bisschen, die Geschichte mit der Verletzung war natürlich ein bisschen kurios. Ich habe schon gedacht, oh je,
Wo ist das eigentlich passiert, wo sich da die
da
Hand
muss.
geschnitten hat?
Das ist eine gute Frage. Ich hätte gerne gesagt mit der Leiter, aber es war davor schon scheinbar. Vielleicht hat er sich
Ja.
an der Mülltonne geschnitten. Das wäre eigentlich fast logisch, weil das ist so ein dünnes Blech, dass das irgendwie. Er hat sich ja offenbar einen Daumen aufgeschnitten.
Ja.
Weil man hat ja gesehen, er hat Blut am Oberschenkel gehabt, hat nicht gesehen, wo es herkommt. Später sieht man ein bisschen, das ist die Hand. Ich habe zuerst gesehen, oh, der Ringrichter zieht die Handschuhe an. Das ist ein schlechtes Zeichen. Auch da jedes Mal wieder, der Ringrichter zieht Handschuhe an. Derjenige, der mit dem Blut tendenziell nicht in Berührung kommt, der zieht Handschuhe an. Und die 2 Leute, die sich wirklich aktiv auf die Fresse hauen und demnach Körperkontakt haben, zwangsläufig natürlich nett. Also es,
Ich fand es auch, um das nochmal aufzugreifen, ich fand es auch echt kurios. Dann ist ja dann, Aleister Black hat ja dann diesen Sturz durch den Tisch genommen.
Ja.
Das war ja auch schon nach der Verletzung.
Ja.
Und da kam dann der Ringrichter nach draußen mit seinen wohlgemerkt blutverschmierten Handschuhen und hat aber dann auch Aleister angefasst und hat geprüft. Und ich habe gedacht so,
Okay.
Leute, also sorry, dann zieh dir entweder wirklich dann nochmal andere Handschuhe an oder fass ihn halt nicht an. Aber das war halt so hygienemäßig schwierig, sage ich mal.
Nee, das, aber er ist ja nur eigentlich irgendwie konsequent, weil Alistair Black hat wahrscheinlich schon genug Blut vom Blutspender an sich bekommen, dass die das Blut an den Handschuhen auch nichts mehr ausmacht. Aber ich fand das ganz interessant, wie sie es dann kaschiert haben, die Behandlung von Adam Cole, dem ja offensichtlich eine Daumenmanschette angelegt wurde. Da hat man ja gesehen, der hat dann einen schwarzen Stoffdaumen gehabt, den sie halt festgebunden haben. Und damit, dann war es ja auch gut offensichtlich. Also war ja zum Glück dann kein hat man auch gedacht, mei, bin ein bisschen dumme. Bisschen Unglück wäre der Schnitt tiefer gewesen, dann hätten sie wirklich abbrechen müssen. Das wäre sehr ärgerlich gewesen. Also, das haben sie ja echt gut kaschiert, ja. Aber also das Match war echt gut.
Ja,
das war richtig gut.
Das hat richtig Spaß gemacht. Also, ich finde, das ging halt wirklich dann rauf und runter und das war auch ein Extreme Rules Match, was den Namen verdient hat. Also nicht nur, weil sich Adam Cole in den Daumen geschnitten hat, sondern auch vor allem, ja, weil die Art und Weise, wie auch die Gewalt da dargestellt worden ist, egal ob es mit den Kendo-Sticks war, mit den Stühlen, auch dieser Suplex von Alistair gegen Adam Cole, wo der quasi dann auf den Kanten, auf den Lehnen der Stühle gelandet ist und so auch da wieder, das darf, glaube ich, den Bandscheiben nicht allzu gut tun.
Das sah also ziemlich fies aus, wenn man auf der Rückenlehne so drauf geht. Ja, haben wir gedacht,
ja, da freut sich jeder Chiropraktiker auf jeden Fall.
Ja.
Also das war schon gut, auch wie Adam Cole das verkauft hat, war absolut top. Du hast das Eingreifen gerade eben erwähnt. Dann auch dieser doppelte Knee-Strike dann außen durch das Kommentatorenpult.
Der war auch hart. Der hat mir auch gedacht, das ist mal was anderes, wie jemand mit dem Suplex durchhauen, sondern wirklich so draufstampfen.
Ja.
Das ist mal was Frisches, in Anführungszeichen. Ja,
ja, also wer auch da wieder, ne, wenn man zu viel Wrestling sieht, dann wird man weniger überrascht. Also ähnlichen Spot gab es schon mal von Tommy End, damals noch gegen Axel Dieter Junior beim Karat-Finale, glaube ich, vor 3 Jahren oder so gab es das mal, auch außerhalb dann eben. Da stand Axel Dieter, meine ich, draußen hinter ihm Tisch und da kam eben Alistair Black von der Rampe, glaube ich, aus angesprungen und hat ihn dann eben durch den Tisch befördert. Aber nichtsdestotrotz, das sah natürlich hier richtig cool aus und auch der Sturz von Alistair durch den Tisch nach draußen, das ist halt ein cooler Effekt einfach. Ne? Und ich war dann am Ende auch echt nicht so überrascht, dass es dann relativ schnell und plötzlich dann zu Ende war, nämlich mit dem Black Mass. Also sprich, Adam Cole wollte ja da mit dem Stuhl nochmal zuschlagen und Alistair springt auf und verpasst ihm den Black Mass. Also ich fand, das war ein wirklich richtig, richtig starker Streetfight, Extreme Rules Kampf, wie auch immer man das nennen möchte, ist ja alles dasselbe eigentlich. Und mir hat das sehr viel Spaß gemacht. Und sorry, Alistair Black ist einfach so gut. Der ist so gut. Wir haben auch schon diverse Fragen bekommen, also wie wir Alistair Black finden. Also ich finde den absolut fantastisch und der wird immer besser. Also habe ich das Gefühl. Also wie siehst du das? Also wie siehst du die Entwicklung von beiden Wrestlern gerade?
Ja, Adam Cole, der ist halt ein bisschen, wie soll ich sagen, ein bisschen blass gewesen, immer noch. Aber jetzt nimmer so. Jetzt, also für den war es, glaube ich, wichtiger und besser noch wie für einen Alistair Black, weil der ja schon funktioniert. Der ist, ich habe den ja auch vorher nicht in live in Farbe gesehen, sage ich jetzt mal, aber der ist halt eine charismatische Figur. Der kann reden, wenn er was zu sagen hat, der muss aber nicht und funktioniert auch ohne Reden gut. Und hat halt, ja, und der kann, ja, der ist Gesamtpaket prima.
Ja.
Fällt mir nicht viel mehr ein.
Ja, also ich glaube, da sind wir uns auch alle einig, dass ja, das ist eine der besten Verpflichtungen, die WWE in den letzten Jahren gemacht hat. Ich bin sehr gespannt, was passiert, wenn Alistair Black dann wirklich auch in die Top-Fäden mit eingreift und vor allem dann auch, wenn er dann ins Main-Roster kommt, wie man ihn da verwenden wird und was ihn da erwartet. Also um den Kampf hier aber abzuschließen. Also das war ein tolles Extreme Rules Match, hat Spaß gemacht. Es gab ganz viele harte Aktionen, es gab aber auch gute Technik dabei und ich finde, man hat halt eben die Mischung gefunden, dass es halt eben nicht nur pure Gewalt ist oder nicht nur, also nicht zu Softwork, sondern man hat einen guten Mittelweg gefunden, dass hier eine Geschichte erzählt worden ist und trotzdem eben dieses Extreme Rules Ding eben gut durch den Kampf gezogen worden ist. Und deswegen, das hat Spaß gemacht und also das war wirklich, ich kann da gar nicht genug sagen. Also, das war wirklich richtig, richtig schön, das war richtig launig. Und jetzt bin ich mal gespannt, wie es dann eben für Alistair Black weitergeht. Ne? Also, es müsste ja dann eigentlich über kurz oder lang, müsste ja dann eigentlich mal der Title-Shot ran, oder?
Ja, also ich meine, durch die, ja, so liegt nahe. Durch die restlichen Geschehnisse des Abends liegen nahe, dass das jetzt aber auf nahe, ja. Dass das eine logische Konsequenz wäre irgendwo.
Ja, ne?
Außer sie holen ihn doch vorher schon hoch, aber das wäre irgendwie unlogisch.
Ja, ich glaube halt nicht, dass man jetzt auf der Road to WrestleMania quasi noch neue Leute einbaut, weil ich glaube, da wird man erstmal auf.
Also, zumindest keine, die so prägnant sind, schätze ich mal. Ja. Also so als Ergänzung des Pools, so, dann kann ich es mir schon noch ein paar vorstellen. Aber also ich sag mal, doof gesagt, ein Roderick Strong könnte ich mir eher vorstellen, weil der sich nahtloser einfügen kann in. Also ich meine, ich würde ihm wünschen, dass ihm das nicht passiert, weil das Ende da wie ein Ty Dillinger so ungefähr. aber den könnte ich mir eher vorstellen wie ein Alistair Black, der ja eine Spektakel auf seine Art ist.
Ja.
Wo der das, den man fokussierter präsentieren müsste eigentlich. Also der, ja. Also ja, kann ich mir gut vorstellen, dass das zu WrestleMania ein Highlight wird, was dann auch immens interessant sein dürfte.
Ja.
Denke ich, ja.
Wir werden sehen. Also Andrade Almas dann gegen Aleister Black fände ich eine spannende Paarung und ja. Gerade auch in der Kombination mit Zelina Vega. Mal schauen. Also damit kommen wir da eigentlich auch.
Ja, Zelina Vega komme ich nachher noch drauf, okay. Weil ich mich da auch was frage. Ja, wäre aber auf jeden Fall auch spannend, ja. Was ich hier jetzt nach diesem Match, so als da war ja dann hier, oh, jetzt zeigen wir EC3, den wir ja vorhin schon mal kurz erwähnt haben.
Genau.
Den ich auch noch nicht gesehen habe. Ich weiß, dass der TNA ganz furchtbar wichtig oder Impact Wrestling oder wie auch immer sie jetzt gerade heißen, quasi wichtig war und demnach auch eine große Neuerwerbung in Anführungszeichen ist. Ist der eigentlich mehr so athletisch oder mehr so Power? Er sah eher mehr so aus wie jemand, der über die Athletik kommt.
Er ist ein guter Techniker, aber eben auch sehr kraftvoll, um es mal so auszudrücken.
Ja. Und dann, allerdings muss ich leider sagen, wie ich gesehen habe, habe ich gedacht, wer hat dem Mann gesagt, er soll 3 Tage unter der Höhensonne sitzen?
So sieht er immer aus.
Aber das sieht so orange gefärbt.
Wahrscheinlich war der noch im Tanning-Studio oder so. Das ja, ist doch gerade so populär.
Zu viel Tanning draufgepatscht. Das sah irgendwie schon ein bisschen absurd fast schon aus.
Also,
wenn es nicht Absicht war, dann war es ziemlich ungeschickt.
Vielleicht musst du mal deinen Fernseher einstellen und weniger Orange drin haben oder so.
Ja, also es war aber gut, also den kann ich nicht einschätzen. Wir werden ja sehen, da auch da langsam frage ich mich, wo es die ganzen Leute unterbringen wollen. Eben wenn jetzt die nächsten 3 Monate niemand wegbefördert wird, wo tun es denn die alle hin? Oder,
ich glaube halt, dass man die noch gar nicht alle so schnell sehen wird. Die werden jetzt einmal vorgestellt und ne? Wie gesagt, Bobby Roode hat man auch nicht sofort in die Shows geworfen. Das wird noch dauern. Ja,
den hat man aber auch ein bisschen behutsamer. Der ist dann einfach mal hinter der beim ersten Mal hat man doch bloß in der Kulisse hinten vorbeilaufen sehen. Genau. Er redet jetzt mit Steven Regal.
Ja.
Da war und dann beim nächsten Mal so vorgestellt und jetzt haben wir ihn übrigens und so. Also aber hier haben wir ja bei EC3 haben sie es ja klipp und klar gesagt, den haben wir jetzt verpflichtet. Boom.
Ja, mal gucken, was man da macht. Also ich glaube halt nicht, dass man jetzt alle auf einen Schlag quasi in das NXT-Roster reinwerfen wird.
Die Frage ist halt, ob's den zum Beispiel heute Nacht beim Rumble doch mal kurz durchscheuchen.
Glaube ich nicht.
Damit er für einen Pop halt mal kurz. Weil irgendwie, es gibt ja doch noch genug Slots, die nicht bekannt sind, wer da kommt. Also ein paar müssten sie ja doch noch werden. Aber ja,
ich glaube, wir werden unter anderem Bobby Lashley sehen. Der ist auch noch der andere, der bei Impact gegangen ist. Und das ist der größere Name. Meine Vermutung. Ja.
Hat der nicht mal einen anderen Vornamen gehabt?
Nein, der hieß nicht Robert.
Hieß der immer schon Bobby?
Er hieß auch mal eine Zeit lang nur Lashley.
Ja, gut, heißt er dann vielleicht zukünftig auch wieder so
mal wie gucken.
Cesaro oder
genau.
Elias oder Rusev. Wobei ich mich bei Elias immer noch wundere, wieso man seinen Nachnamen genommen hat. Ich keinen Sinn dahinter. Aber egal. Ja.
Da kannst du besser sagen, Walk with Elias.
Das finde ich natürlich wirklich gut. Frag mich, wann jemand aufgefallen ist, dass das so gut passt. ich kann mir nicht vorstellen, dass das zu NXT-Zeiten schon mal jemand den Gedanken hatte, dass man das so sagen könnte. Der ist ja auch, der fasziniert mich ja auch immer wieder, wie viel besser der einfach im Main-Roster funktioniert, weil bei NXT hat er für mein Empfinden nicht funktioniert. Und hat man gedacht, wieso befördern uns ausgerechnet den und jetzt siehst du, wo wir sind. Und alle freuen sich darüber, dass er jetzt so ein großes Programm abkriegt.
Ja, ne, also da sind wir uns auch, glaube ich, alle einig. Auch gerade David war auch jemand, der immer gesagt hat, ja, wie gut ihm gerade jetzt Elias gefällt. Und dann mal sehen, wie das für den weitergeht.
Ich habe mich ja vor der Aufnahme beklagt, wie schlecht Raw 25 war. Dieses Segment war eigentlich auch noch gut.
Ja.
Das war eigentlich richtig, richtig gut.
Das stimmt.
Und einmal ordentlich drauf mit Schmackes und schon freuen sich alle. So muss sein.
Genau, wenn John Cena einen drüber kriegt. Dann lass es mal jetzt zum krönenden Abschluss dieses Events kommen. Das war nicht das NXT Championship-Match zwischen dem Champion Andrade, Cien Almas und Zelina Vega auf der einen Seite und natürlich Johnny Gargano auf der anderen Seite und mit der halben Familie Gargano hinter der Ringabsperrung so ungefähr als Zaungäste. Unter anderem natürlich auch seine Frau Candice LeRae, die dann auch im späteren Verlauf noch ja, noch eine größere Rolle spielen sollte. Und das Ding hier, also das Internet ist ja heute mal wieder apeshit gegangen. Das war 30 Minuten Dramatik und 30 Minuten, ja, Johnny Gargano gibt nicht auf und kämpft um seinen Traum. Also, ja, viel besser als hier kann man diese Underdog-Story fast gar nicht erzählen, oder? Also, das war so viel Dramatik und so viel Leiden mit Johnny Wrestling, dass ja, das ging direkt ans Herz. Und auch da wieder Tanahashi gegen Suzuki, da hat man auch Anleihen genommen und man hat hier richtig Gas gegeben. Und dieser Kampf war zum einen sehr, sehr lang, ich habe es gerade gesagt, über 30 Minuten. Und mir fällt es extrem schwer, diesen Kampf halt auch so irgendwie aufzuteilen. Weil am Anfang hat man diese schnelle Aktionsfolgen gehabt, wo die beiden sich wirklich ausgekontert haben und quasi ihre technischen Finessen gezeigt haben. Und dann irgendwann ging es einfach nur noch bam, bam, bam. Und die waren ja unfassbar schnell in ihren Abfolgen und auch so perfekt in dem Timing, das habe ich selten gesehen. Und dann natürlich am Ende noch mit dem Eingreifen von Zelina Vega und dann eben auch mit Candice LeRae, wo sie mich übrigens auch gehabt haben, wo ich dann auch mein Fernseher angebrüllt habe, so nach dem Motto, Mensch, Candice, jetzt greif schon endlich da ein, wir wollen das doch alle sehen, so. Und dann kam das eben. Und ich habe aber, ehrlich gesagt, schon früher mit einem Eingreifen von Tommaso Ciampa gerechnet. Und weißt du, was übrigens mein Tipp war? Mein Tipp war, er ist einer von den Mariachis, die am Anfang reingekommen sind.
Ah, okay, nee, das hätte ich nicht gedacht. Dann greife ich da schon mal vor. Ich finde, das Einzige, was mich an diesem Match gestört hat, das ist wirklich das Allereinzige. Ich meine, man kann es rechtfertigen, wie es ausgeht. Ich meine, alle haben ja erwartet, Ciampa wird kommen.
Ja.
Das war ja für alle eigentlich klar. Aber ich hätte halt auch erwartet, er ist in den Ausgang des Matches involviert. Und ich finde, das hätte diese ganze Dramatik und Tragik noch erhöht, wenn halt ein Johnny Wrestling hier tatsächlich hätte gewinnen können. Und dann wird er von seinem alten Kumpel um den Sieg gebracht. Das hätte dieses ganze Drama-Element noch geschoben. Es hätte natürlich den Andrade Albers ein bisschen geschwächt, weil der hat ja jetzt offensichtlich bewiesen, er ist wirklich so gut, wie er sagt, weil er hat ja quasi am Schluss clean gewonnen. Das war ja, ich meine, gut, die Selina hat ihm geholfen, offensichtlich, aber am Schluss, die entscheidende Aktion, die hat er ganz allein ohne fremde Hilfe durchzogen. Und ja, er hat also am Schluss die entscheidenden Sachen fair, in Anführungszeichen, und aus eigener Kraft geschafft. Er ist also so gut. Er hat jetzt Johnny Gargano dreimal besiegt und das war eine klare Sache. Und Johnny Gargano ist quasi wieder gescheitert, aber nicht durch äußere Umstände. Und ich frage mich, also für Almas ist das gut und die Fehde Gargano-Ciampa braucht es nicht zwingend, das ist auch richtig, weil ich das wo gelesen habe, wo jemand sagt, dass die braucht. Aber ich fände, es hätte einfach diesen Moment, den man erwartet hatte, noch mehr Wirkung gegeben, wenn Ciampa im Kampf eingegriffen hätte und nicht erst am Schluss. Plus seine Attacke, die übrigens lustigerweise wie beim ersten Mal haben sie ja wieder diesmal das Abspann-Icon eingeblendet.
Ja, diesmal haben sie mich aber nicht gekriegt im Vergleich zum letzten Mal übrigens.
Dann hat man, ich meine, es war ja auch so offensichtlich, der steht da nochmal mit dem Rücken. Ich fand, es war auch so ein bisschen sehr verhalten, der zieht ihm einmal die Krücke drüber, das war's. Also ich könnte mir jetzt vorstellen, dass Ciampa doch noch nicht so fit ist, wie man gedacht hat.
Er ist ja auch noch gehumpelt. Also ich weiß nicht, ob das natürlich Verkaufen der Verletzung gewesen ist oder sonst irgendwas. Aber
ob das jetzt ein Work ist oder ob er wirklich noch eben nicht rechtzeitig fit ist, um jetzt schon eingreifen zu können, weil er hat ja auch noch diese Beinschiene, aber die hat ein Lars Sullivan ja auch.
Ja.
Also das muss nicht zwingend heißen, dass das jetzt noch, vielleicht ist das auch einfach zur Sicherheit. Und dann zieht er ihm einmal die Krücke und schaut halt böse. Und das war's. Da hätte ich irgendwie noch mehr Urgewalt erwartet. Aber ja, also es hat mich jetzt nicht massiv gestört. Ich kann auch gut mitleben, dass das Match quasi fair beendet wurde. Ich habe mich nur eben drüber gewundert, dass man das dann nicht noch ein bisschen mehr in die Klischeekiste greift. Und eben in dem Fall hätte ich es passend empfunden, eben wenn die Tragik des Johnny Gargano durch den Verrat nochmal potenziert wird, weil er ein weiteres Mal quasi unglücklich scheitert. Und jetzt diesmal hat er einfach gescheitert, weil ein anderer besser war.
Ja.
Und der Almas, also Almas ist unglaublich gut. Und also was du auch gesagt hast, die zwei passen so unfassbar gut zusammen. Diese ganzen Konter- und Ausweichgeschichten, die kriegst du sonst in 5 Matches nicht auf einmal zusammen gesehen. Ich fand auch den doppelten Moonsault oder was das war von Almas, wie er vom Ring runterkommt und einfach nochmal eine Umdrehung hinlegt, weil Gargano ausgewichen ist. Solche Geschichten, die sieht man so selten. Das war so fett, also toll.
Ja, Kota Ibushi macht den zum Beispiel übrigens auch. Also das ist, nein, das war eine ganz tolle Match-Abfolge und eine ganz tolle Match-Geschichte, die hier erzählt worden ist. Und man hat eben natürlich auch ganz klar mit den Emotionen der Fans gespielt. Man hat immer wieder diesen Punkt gehabt, wo man gedacht hat, so jetzt schafft's Johnny doch irgendwie. Ne? Und dann hat entweder Andrade zurückgekämpft, dann gab's auch noch mal das Eingreifen von Selina natürlich am Ende. Und man hat dann, ich habe da auch davor gesessen, da gedacht, so ja, jetzt, wenn Selina weg ist, dann jetzt kriegt er. Dann hat, also die sind ja beide aus ihren Finishern auch ausgekickt. Ne? Also sowohl Johnny Gargano hat ja einmal den Underhook DDT gefressen, als auch Andrade hat ja diesen Springboard DDT ebenfalls genommen und ist halt eben ausgekickt. Das war schon mal spannend und dann eben am Ende nochmal, du hast es gesagt, ne? Klar, es steigert natürlich dann nochmal diese Dramatik, dass dann am Ende nochmal ein Johnny Gargano alle Aktionen dann auch nochmal in der totalen Härte nimmt, ne? Auch diese.
Ja, diese Knie gegen den Ringpfosten, das war der. Boah.
Genau,
das hat so richtig brutal ausgeschaut. Denkt man sich, uff.
Ja, eben. Ne? Und das war dann auch sozusagen das letzte Mittel, um Johnny Gargano dann noch irgendwie, ja, zu erledigen, ne? Also da muss man eben schon zum Äußersten greifen. Und ich finde, man hat es hier absolut geschafft, sowohl Andrade Almas als einen tollen Champion darzustellen, weil ich finde diesen Sprung, den der gemacht hat, seitdem der mit Zelina Vega da zusammen ist und auch was seine Ausstrahlung und seitdem er wirklich dann auch ein Heel-Charakter ist, der funktioniert für mich so gut auf einmal, das hätte ich nie erwartet. Hört euch mal einen Podcast von vor einem Jahr an, wo ich noch sage, so, hör mal, ich finde den Stinke langweilig und jetzt finde ich, ist der einer der Besten, die NXT hat und der ist einfach total gut und ist auch im Ring so viel besser geworden, so viel glaubwürdiger geworden und Johnny Gargano ist einfach jemand, mit dem fieberst du mit. Ich kann dir nicht genau sagen, woran das liegt. Vielleicht sollte er dieses Ganze ins leere Starren nicht übertreiben. Das ist mir jetzt in diesem Kampf aufgefallen, dass er zu oft diesen, oh mein Gott, Johnny ist gestorben, Blick irgendwie drauf hat.
Das ist nur ein bisschen das Sami Zayn Virus, der ja auch immer so besonders anschaulich gelitten hat als Face.
Ja.
So, oh Gott, schrei, Sterbefigur und so. Also ein bisschen, wobei Gargano ist es trotz aller Plakativität noch ein bisschen subtiler, weil er eben nicht so sich auch nur windet und tut, sondern einfach nur da liegt, als ob er tot ist, wie du so schön sagst.
Ja.
Ja, also der, wobei ich immer, der hat doch auch irgendwie geblutet, der hat doch ganz verkrusteten Mund gehabt.
Ja, anscheinend hat er sich wahrscheinlich da irgendwie Lippe aufgeschlagen oder ja. Zahn angeschlagen oder sonst irgendwas. Ja.
Und was ich auch, ich mich jetzt frag, ob sie jetzt die Selina Vega auch aktiver mit nahe nehmen, dass die jetzt quasi eine Fehde mit der Candice bekommt, weil die kann ja offensichtlich wrestlen, weiß man ja auch. Und die Dings, ein Herz ist das, was sie da macht. Die sind ja auch immer hübsch, aber es ist halt der einzige Move, den sie immer setzt. Und immer nur bei Johnny Gargano, glaube ich.
Nee, die hat auch schon gegen andere Hetzers was gezeigt.
Hat sie? Habe ich?
Ja, ja.
Gut, aber da fällt es mal am ersten auf. Also, wäre natürlich jetzt interessant und cool, wenn die zwei gegen, wobei natürlich noch, aber eigentlich ist es an, ich gehe ja mal davon aus, die Geschichte Almas gegen Gargano ist jetzt durch.
Ja, beziehungsweise die ist zumindest pausiert, sagen wir es mal so.
Ja, weil Gargano wird jetzt mit Ciampa gekoppelt über kurz oder lang, was ja logisch ist, was ich ja sein muss, aber die Frage ist, ob dann Candice LeRae da mit Nye gemischt wird oder, weil gegen Almas hätte sie halt einen Widerpart gehabt. Dann hätten wir auch ein Tag-Match, Mixed-Tag-Match machen können.
Ja, ich kann mir halt schon vorstellen, dass man das noch irgendwie bringen wird, aber man kann sowas ja auch ein bisschen aufheben, weißt du, es ist ja so offensichtlich, dass das eigentlich so wäre, dass man jetzt so ein schönes Mixed-Tag-Team-Match ansetzen könnte. Ich kann mir das durchaus vorstellen. Ich glaube, vielleicht hält man sich da auch so ein bisschen die Hintertür offen für den Fall, dass Tommaso Ciampa vielleicht doch noch nicht ganz so fit ist, wie man sich das erhofft. Also, ich finde, es ist natürlich offensichtlich, klar, aber man könnte jetzt auch sagen, gut, die beiden sind erstmal durch, aber wir lassen trotzdem dann die beiden Damen vielleicht erstmal gegeneinander antreten. Warum denn
auch nicht? Das fände ich auch völlig okay. Ich hatte auch, also gefühlt, vielleicht bilde ich es mal auch bloß ein, fand ich die 2-3 Aktionen, die sie miteinander hatten, Candice LeRae und Selina Vega, ziemlich grob. Also die so in die Wand, wie sie es Nike gestampft hat,
ja.
Nike gewuchtet hat, das hat grober gewirkt, wie ich es eigentlich gedacht hätte.
Ja, nee, also Selina Vega ist ja auch eine gute Wrestlerin, das muss man auch mal dazu sagen.
Und Candice LeRae ist ja auch eine, die viel einsteckt kann und ja, ich meine, ich habe sie auch außerhalb WWE noch nicht wirklich gesehen, weiß aber wohl, dass sie ja auch Intergender-Matches macht.
Ja.
demnach offensichtlich ja auch ordentlich im Einstecken geübt ist. Ich habe jetzt gerade so ganz spontan gedacht, man hat ja immer gemeint, die WWE wird sowas niemals nicht tun. Und dann hatten wir das Match Becky Lynch gegen James Ellsworth, was natürlich mehr ein Klamauk-Match war. Aber ob das nicht doch eine klitzekleine Tür ist, dass man sowas vielleicht mal doch macht, weil eine, gerade mit den Cruiserweights, warum nicht? Also gehen täts.
Ja,
aber ob sie sich halt trauen, aber dann stellen sie eben eine Becky Lynch mit einem Mann in den Ring, auch wenn es ein Clown ist, ist völlig wurscht, aber es ist trotzdem ein Mann.
Ja, also, ich glaube, man weicht da langsam auch die Grenzen so ein bisschen auf. Also, das habe ich ja auch schon gesagt, als Zelina Vega zum ersten Mal gegen Männer eingegriffen hat. Ich glaube, dass es durchaus funktionieren kann, dass man das in kleinen Dosen auch mal machen kann. Ich glaube, auch gerade bei einer Brand wie NXT kann man das bringen. Warum sollst du denn da kein Intergender-Match mal zeigen? Und auch hier, du hast es gerade eben schon gesagt, Andrade Almas und Johnny Gargano sind jetzt auch nicht so die Tiere. Ne, also selbst, klar sind jetzt Zelina Vega und Candice LeRae jetzt keine Wunder wie großen Frauen, aber trotzdem kann man halt dann eben das irgendwie so verkaufen, dass das funktioniert. Also so sehe ich das zumindest. Yeah. Man macht's ja mit Zelina ja im Endeffekt schon. Ne? Und wenn dann quasi der Gegner schon angeschlagen ist und dann kommen die Frauen rein und nutzen das halt eben aus. Ich finde, das kann man machen. Auch gerade bei so einer Brand wie NXT. Ob man das bei WWE macht, weiß ich nicht. Aber bei NXT sehe ich da gar kein Problem.
Also ich könnte mir auch vorstellen, dass man das bei 205 mal irgendwie unterbringt, wobei ich ja da auch gespannt bin, was da am Dienstag passiert, wen sie da jetzt nehmen.
Das Problem ist halt, dass 205 keinen Arsch interessiert und keiner sieht's. Gefühlt.
Richtig, wobei, na ja, gut, jetzt wo Enzo drin war, haben ja wohl Leute zugeschaut, aber das hat sich ja erledigt, offensichtlich. vielleicht kriegen sie Neville ja doch wieder her irgendwann mal. Irgendjemand hat mal mehr so Gag, ja, mein Page als Commissioner. Weil die dann schauen Leute wegen Page halt zu, ist ja wurscht, aber ich meine, wenn sie eh nichts mehr anders machen darf, dann könnte man sich Schlechteres vorstellen, glaube ich.
Ja, schauen wir mal, es soll ja jemand sein, der irgendwie eine Beziehung zu 205 Live hat. Ich fände tatsächlich auch einen Brian Kendrick, fände ich gar nicht so schlecht in irgendeiner Form. Ich fände selbst einen Daniel Bryan, auch wenn es dann natürlich eine Doppelrolle war, fände ich halt ganz cool. Aber ich weiß es nicht, wenn man da reinbringt. Oder man bringt einen Neville rein, den man dann doch noch irgendwie genug Geld. Ja,
also irgendjemand muss es sein, der irgendwie Wertigkeit hat, sonst wird es lächerlich.
Ja.
Aber ich meine, auch wenn es wahrscheinlich jetzt notgedrungen passiert eben, weil ich glaube nicht, dass das schon der Plan war, bevor das ganze Theater losging. Aber nein, schauen wir halt mal.
Ja, ich glaube, ansonsten hätten wir es ausgesessen. Nein, aber um jetzt mal wieder hier auf das eigentliche Match zu sprechen zu kommen, also da auch, das war ein herausragender Titelkampf, den wir hier im Main Event gesehen haben zwischen
Gargano. Und so lange eben, halbe Stunde. Ich habe es mir diesmal nicht, also NXT schaue ich ja die letzten paar Mal nicht live an, weil einfach zwei Nächte am Stück mir zu hart ist. Und dann habe ich halt doch geschaut und gesehen, oh, es ist nur eine halbe Stunde. Kriegen die echt so viel? Also ist jetzt nicht so, dass bei NXT die Leute immer nur kurze Matches kriegen, aber habe mir gedacht, halbe Stunde ist trotzdem ganz schön viel. Nicht, dass ich sie ihnen nicht zugetraut habe, die gut zu füllen. Haben sie ja auch offensichtlich. Aber der Gedanke, dass ich im Main Roster über eine halbe Stunde so ein gutes Match zu sehen kriege, in der heutigen Zeit, fällt mir sehr schwer. Aber hier haben sie es war einfach groß. Es war super.
Ja. Das unterschreibe ich so. Das war eine halbe Stunde oder 32 Minuten absolute Ekstase und unfassbare Aktionsfolgen. Ganz viel Leiden von Johnny Gargano, eine tolle Zelina Vega, ein toller Andrade Almas. Also das war einfach nur klasse. Man kann das gar nicht laut genug loben, weil es einfach so viel Spaß gemacht hat. Und damit ging dann auch, letztlich ging der Event dann mit der Attacke von Tommaso Ciampa zu Ende. Ich habe auch gedacht, da kommt noch ein bisschen mehr. Muss ich ganz ehrlich sagen, bei mir war auch dieser eine Schlag mit der Krücke ein bisschen zu wenig. Aber am Ende vom Tag kann ich dann damit leben. Und ich bin auch mal jetzt gespannt, wie man das dann weiter aufdröseln wird und ob Tommaso Ciampa dann jetzt auch regelmäßig in die NXT-Shows zurückkehrt. Weil offensichtlich ist ja Tommaso Ciampa ja auch noch so der Stachel in Garganos Fleisch, der ihn ja immer noch irgendwie nervt und der ihn immer noch stört, und ich erwarte da eigentlich dann auch für WrestleMania halt eben den großen Clash der beiden und dann vielleicht auch im Gimmick-Match. Last Man Standing, Extreme Rules, was auch immer. Also vielleicht auch irgendwie ein I-Quit-Match, fände ich auch interessant zwischen den beiden. Man weiß es nicht, aber trotzdem, diese Fehde, die wird jetzt garantiert richtig entfacht werden und ich freue mich da auf jeden Fall drauf. Also das kann nur toll werden, und ein Andrade Almas dann vielleicht gegen einen Aleister Black für WrestleMania, fände ich auch richtig cool.
Ich denke mal gerade so, Loser must join 205 Live. Dann sind sie alle motiviert.
Das ist böse.
Das ist, Es sind einfach zwei Matches, also das auch, wenn sie nicht auf WrestleMania dieses Match setzen, dann müssten sie irgendwie doof sein. Also es bietet sich einfach so an und es liegt so auf der Hand und ja, mal gucken. Und auch sonst, ich bin ja, also es gibt keinen Grund jemals bis dato zu glauben, dass ein Takeover nicht liefern kann. Also es hat immer alles geliefert und bisher hat immer alles danach nicht so viel geliefert. Ich bin mal gespannt, ob sie es heute Nacht besser hinkriegen. Ich glaube es nicht. Ich bin eigentlich sogar ziemlich überzeugt. Ich hoffe bloß, dass es nicht zu enttäuschend wird. Und also dieses Takeover war einfach wieder toll. Es war nichts dabei, was schlecht war. Ich habe das Frauenmatch hat mir halt nicht so gut gefallen, aber die anderen Sachen waren alle top. Und das letzte war einfach fantastisch.
Ja, Ulrich, die Bananenwertung, 1 bis 8 Bananen.
Ich sag 7, weil man nach oben noch ein bisschen Luft lassen muss.
Ja, ich würde da mal, ich glaube, ich würde auch 7, glaube ich, geben. Ich schwanke zwischen 6,5 und 7, aber 6,5 klingt für mich so böse direkt wieder. Deswegen gehe ich mit der 7 mit einem kleiner angebissener Banane dabei. Nein, aber es war ein toller Event und auch da. Den guckst du dir an und da erfreust du dich auch an den Geschichten, die da erzählt worden sind. Und wir haben auch auf Facebook eine Umfrage gestellt. Also ist auch überwältigend positiv und alle sind begeistert von dem Event. Also das war wieder richtig gut abgeliefert. Auch wir waren halt kritisch. Also ich habe auch mit Kai im Vorfeld ja die Vorschau gemacht. Wir haben auch gedacht, so, ah, ja, so die Card, mal gucken. Und dann ist es im Endeffekt wieder ein Brett. Und vor allem auch, hat man es ja hier auch geschafft, gerade den beiden Top-Matches halt so viel Zeit zu geben. Also, das waren mal eben 50 Minuten Wrestling, die wir da in den letzten zwei Matches gesehen haben. Und dadurch, das wertet halt auch extrem die Card auf, weil die beiden Matches halt eben auch extrem abgeliefert haben. Entsprechend gehst du aus dem Event raus und sagst, es ist halt geil, auch wenn ich jetzt persönlich die drei Matches, die davor stattgefunden haben, halt auch eher in die Kategorie, das war gut, stecken würde, aber jetzt nicht sagen würde, mein Gott, das schaue ich mir jetzt 70 Mal hintereinander an, aber die beiden Main Events haben halt total abgeliefert und deswegen klare Anschauempfehlung hier von Ulrich und von mir, glaube ich, oder?
Ja, und was halt an NXT, an den Takeovers mich immer so be begeistert und erfreut ist, selbst Matches, wo man sagt, das war halt gut, das wäre halt auf dem Main Roster wahrscheinlich schon ein Highlight. Also ich habe, selbst wenn es hier nur gut ist, ist es das so, dass man hinten nach rausgeht und sich toll unterhalten, gut unterhalten gefühlt hat. Und nicht so, ach, ist es endlich rum, kann jetzt ein gutes Match kommen. Sowas gibt es einfach bei Takeovers irgendwie nie. Deswegen ist das, ach, ja, ich bin einfach sehr erfreut darüber. Also eigentlich, ich bin ja immer noch skeptisch, ob man Takeover und einen großen Pay-per-view am gleichen Wochenende abhalten muss. Die logistische Logik und alles verstehe ich. Mir ist es bloß ein bisschen viel auf einmal, aber das ist gut. Ich sag mal so, ich bin inzwischen immer ganz froh, dass von Samstag auf Sonntag eine tolle Sache kommt, die mich dann im Zweifelsfall den Sonntag auf Montag überstehen lässt, weil ich weiß, ich habe ja wenigstens überhaupt ein gutes Wrestling gesehen dieses Wochenende.
Ah, so schlimm ist es ja auch wieder nicht. Aber trotzdem, klar, die Takeovers zuletzt haben halt immer extrem abgeliefert und haben immer sehr, sehr viel Spaß gemacht. Und so war es auch diesmal. Und damit würde ich sagen, beschließen wir hier die Review zu NXT Takeover Philadelphia und freuen uns, glaube ich, schon auf das nächste Mal.
Oh, absolut.
Und freuen uns aber auch auf den Rumble, das muss man auch mal dazu sagen.
Ja, Rumble war immer schon mein Lieblings-Pay-Per-View, weil halt einfach der Rumble was ganz Eigenes ist. Auch wenn die letzten vielleicht nicht so gut waren oder einen bitteren Nachgeschmack hatten, aber man ist jedes Jahr wieder gespannt, was halt passiert. Ich habe auch den Eindruck, dass dieses Jahr doch, weil wahrscheinlich am Ende werden sie die Roster-Spots halt doch mit ein paar Leuten die noch nicht erwähnt wurden, füllen, aber vielleicht gibt es ja doch ein paar coole Überraschungen auch noch.
Ja, wir schauen mal. Ich nagel dich dann drauf fest mit den Überraschungen, dann beim nächsten Mal. Gucken wir mal. Nee, und ansonsten euch da draußen, ne? Also gerade Sprichwort alte Rumbles, ne? Wenn ihr uns ein bisschen unterstützen wollt und dafür noch ein bisschen was bekommen möchtet. Wir haben natürlich eine Patreon-Seite, das wisst ihr ja, patreon.com/headlock.de. Da haben wir unter anderem beim Match of the Week gerade den Royal Rumble 1992 besprochen, also Chris, Kai und ich. Fantastisches Ding. Ich liebe diesen Rumble, allein wegen der Kommentare von Uli Fessler und Joe Williams damals. Und haben auch noch ganz viel anderen Kram. Also, wir haben das Special zum Raw 25 zuletzt gehabt. Also, wenn ihr uns unterstützen möchtet, findet ihr uns auf Patreon. Ansonsten freuen wir uns natürlich auch über möglichst positive Bewertungen bei iTunes und Facebook. Und ja. Ja, und damit würde ich sagen, hören wir uns allerspätestens Dienstag früh wieder, eventuell auch schon Montagabend, dann nämlich mit der Review zum Royal Rumble 2018. Und ich freue mich drauf. Wer das jetzt noch vor dem Rumble hört, ganz viel Spaß bei der Show und wir hören uns dann am Montag bzw. am Dienstag wieder. Macht's gut, bis dahin. Tschüss.
Tschüss.
Headlock, der Pro Wrestling Podcast.